Wir sprechen heute wieder einmal über Filmschissenschaft. Die knallharte Theorie hinter den bewegten Bildern. Heute eine Analyse des Genres Science Fiction. Warum es gar nicht so einfach ist, eindeutig zu definieren, was typisch Sci-Fi ist, wie es alles bei den alten Griechen und in der Bibel begann, was diegetische Verfremdung ist, nach dieser Folge wisst ihr es. Viel Spaß beim Hören, wir sind die Kack- und Sachgeschichten, der Podcast mit Klugschiss.
Total banale Themen werden hier seziert. Scheißegal wie albern, hart analysiert.
Darüber wird man in 1000 Jahren noch berichten. Das sind die Kack- und Sachgeschichten.
Herzlich willkommen bei den Kack- und Sachgeschichten im Kontaktverbot im Jahr 2020. Auch heute im Videochat. Unsere große Corona-Content-Initiative geht weiter. Jede Woche eine neue Folge. Ich freue mich, meine beiden Podcast-Androiden hier mit mir zu begrüßen. Den einen, ich sehe ihn gerade im oberen Fenster. Er trinkt gerade aus einem Gläschen Bier. Er ist professioneller Film- und Videoeditor, Mann, der Sachen schneidet, Filmfreak, wandelndes Lexikon des nutzlosen Allgemeinwissens, Tobi!
Hallo an alle da draußen. Schön, von euch gehört zu werden. Schön, euch zu sehen, macht ja keinen Sinn.
Ich sehe ihn im mittleren Fenster, und zwar sitzt er vor seinem roten Kühlschrank. Er hat die beste Position von uns allen räumlich. Er sitzt vorm Kühlschrank, voll geil, Alter, ich beneide dich.
Seitlich vorm Kühlschrank, aber ich kann mit einem Handgriff mir jeden Alkohol rausholen, gerade ist das genial.
Geiler Scheiß, der Richard repliziert sich heute ein paar Bier aus seinem Kühlschrank.
Nee, ich habe kein Bier mehr, ich muss tatsächlich die restlichen Weine trinken, die hier noch vor sich hinkühlen.
Professioneller Filmkritiker, absoluter Cineast, Film- und Fernsehgeek und mit einem wunderbaren D'Artagnan-Bart zu uns digital angereist, Richard!
Yeah. Muay Thai, einen schönen guten Abend.
Muay Thai.
Ja. Muay Thai.
Mein Name ist Fred, eine weitere Person in diesem Podcast.
Ja, was soll man zu Nico sagen, der vor seinen 3 monitorigen, überstrahlten Bildschirmen am Arbeitsplatz sitzt und tatsächlich käsiger aussieht als Tobi und ich zusammen. Und das ist eine Leistung.
Und beruflich kann man sagen, Fred macht genau das gleiche wie ich.
Ja, genau. Fred ist ein Abziehbildchen von Tobias und mir.
Film- und Fernsehnutten. Ja, ich sehe tatsächlich ein bisschen aus wie ein Alien im Videochat, weil ich 3 Monitore um mich rum habe. Und das ist zwar für mich gut, um die Übersicht zu behalten, aber ich werde voll überstrahlt mit dem ganzen Licht. Leute. Wir haben vor ungefähr einem Jahr ein wunderbares Podcast-internes Format ins Leben gerufen, Filmschissenschaft, wo wir über Filmtheorie einfach mal ganz knallhart und trocken und analytisch sprechen. Wir haben vor rund einem Jahr über den Actionfilm gesprochen und damals haben wir auch das Fundament gelegt. Für dieses Format, da haben wir ja auch über den Begriff des Genres im Allgemeinen gesprochen. Die Folge kam super gut an in unserer Community. Wir haben jetzt, wie gesagt, fast ein Jahr das Format nicht mehr weitergemacht. Das lag aber jetzt nicht daran, dass es uns nicht gefällt, oder?
Echt? Fast ein Jahr?
Einfach. Wir hatten einfach andere Themen. Also dazu muss man ja sagen, unsere Themenfindung ist ja nicht so, dass wir unseren Redaktionsplan aufstellen und dann Dinge abarbeiten, sondern meistens nach der Folge besoffen. Ey, was machen wir eigentlich nächste Woche, ja. Pinky? Keine Ahnung, Brain. Lass mal über das und das sprechen. Okay. Also ich glaube, das liegt eher daran, dass wir einfach Themen hatten, über die wir sprechen wollten.
Ja, Themenfindung ist so ein bisschen on the fly bei uns halt irgendwie. Ich fand das halt auch, ich fand das mit den Schissen. Wir hatten es auch ein paar Mal angedacht, ob wir es mal wieder machen und dann war aber so, nee, wir müssen noch das machen. Nee, wir hatten uns jetzt auf das geeinigt und dann waren irgendwie Schnapsideen, die vorher kamen, wurden vorher umgesetzt. Aber ich finde das auch ganz gut, weil man muss seine Batterien, nachdem man so ein bisschen aus dem Filmnähkästchen geplaudert hat, muss man sich auch wieder so ein bisschen aufladen. Also wir hatten beim Actionfilm, wir haben schon sehr viel rausgeballert. Danach war ich auch ein bisschen ausgelaugt, so filmwissenstechnisch, muss ich auch ehrlich sagen. Doch, wirklich, ich war ein bisschen K.O. danach.
Also, ich hätte darüber noch stundenlang quatschen können. Ich liebe Actionfilme.
Ja, ich auch, definitiv. Aber ich hätte nicht gleich die nächste Folge gleich mit dem jetzigen Thema, hätte ich nicht sofort nächste Woche aufnehmen können. Gut.
Ich glaube, der Grund, dass wir das so lange nicht mehr gemacht haben, war eher der große Respekt, den wir vor diesem Format haben, dass wir sagen, das wollen wir nicht hoppla hopp machen, sondern da wollen wir mal wieder was Großes machen. Und jetzt in unserer Quarantäne-Corona-Content-Initiative, wunderbarer Zeitpunkt. Also die Folge heute wird schwere Kost.
Da will also man sich mal wieder beweisen, dass der Abschluss irgendwas wert ist.
Also die Folge wird ziemlich komplex heute, kann ich schon mal spoilern, aber die wird super geil und für Leute, die sich so ein bisschen für Filmtheorie interessieren, wird die super spannend. Leute, wir sprechen heute über das Filmgenre Science Fiction.
Boah.
Hey, das passt sogar, das Boah ist sogar aus einem Sci-Fi-Film.
Ja, ganz aus genau. Inception.
Ja.
Das Boah ist aus Inception. Und jetzt ist es so, dass das Thema heute so ein bisschen mein Patenkind ist. Ich hatte ja auch meine Bachelorarbeit, Tobi, Richard und ich sind ja alle drei so Filmstudent-Fuzzis. Ich hatte meine Bachelorarbeit ja auch zum Genre Science Fiction geschrieben. Das Thema ist so ein bisschen mein Steckenpferd heute. Aber ich wollte gerne von euch, weil ihr seid ja jetzt auch sehr wissend, probiert doch mal.
Was für eine tolle Ummantlung. Richard Ohme. Wissend.
Also, ich kann jetzt schon mal vorweg sagen, die Definition des Genres Science Fiction, also was ist das überhaupt, ist super schwierig und komplex und ist nichts Einfaches. Versucht doch mal bitte beide so im Miteinander oder nacheinander, probiert mal nacheinander so einen Versuch, so in kurzen Sätzen unserem Alien, das jetzt auf die Erde kommt, zu erklären, was das Genre Science Fiction ausmacht.
Also jetzt ohne mich tatsächlich in großen Theorien darin vergraben zu haben, weil Fred gesagt hat, bereite dich nicht vor, guck nur Filme, was ich getan habe, was geil war. Würde ich sagen, Science-Fiction-Filme sind im weitesten Sinne, ist das Science-Fiction ein Hybrid, ein Genre-Hybrid? Also zum Beispiel ein Hybrid aus Action-Filmen oder Drama und Fantasy und so weiter, also wie zum Beispiel Star Wars. Und was es zu Science-Fiction macht, ist die Erweiterung der filmischen Realität um etwas Wissenschaftsbezogenes, das anders ist als in unserer jetzigen Realität. Alter. Sprich Cold Mirror. Black Mirror, die Idee dahinter. So, du nimmst einen Fakt, den veränderst du. Also, wie zum Beispiel, wenn du Inception nimmst, der Film wird von einem Actionfilm zu einem Science-Fiction-Film, dadurch, dass man durch Träume reisen kann. Alles andere scheint ja normal zu sein. Oder so wie wir es kennen zu sein. Also da beginnt das und das geht halt bis zu High Sci-Fi, wo wir dann über Star Trek, über Expanse und solche Sachen sprechen.
Also Sci-Fi erstmal müssen wir definieren, es ist ja ein Filmgenre.
Ich glaube, es ist ein Hybrid.
Es irgendwie zu greifen. Also für mich, weil ich habe auch jetzt in Vorbereitung einige Sci-Fi-Filme gesehen. Sci-Fi ist für mich jetzt gerade das Genre, das immer die Frage stellt, um auch wirklich einen Film als Sci-Fi auch erkennen zu können, ist immer das Genre, das die Frage stellt, was wäre wenn? Und zwar nicht auf eine Figur bezogen, sondern auf uns alle bezogen. Also was wäre, wenn etwas universell Gültiges entweder geändert, erweitert oder neu interpretiert wird?
Das macht das
Sci-Fi-Genre aus mit der Prämisse dahinter, dass es immer, dass es sich immer um Technologie handelt, aber zum Beispiel nicht zwingend die Zukunft sein muss. Weil zum Beispiel, was ich zum Beispiel auch jetzt festgestellt habe bei meiner Recherche, Prestige spielt in der Vergangenheit, ist aber meiner Meinung nach ein Sci-Fi-Film.
Auf jeden Fall.
Das ist ein Science-Fiction-Film. Also wir sehen ja wissenschaftliche Fiktion in diesem Film. Weißt du? Also die praktische Weiterspinnung von Teslas Theorien.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Und wie gesagt, Sci-Fi ist für mich immer, Sci-Fi hat immer die Wir-Frage im Hinterkopf. Also halt einfach so, du kannst das an so vielen schönen Sachen festmachen. Zum Beispiel, ich habe zwei, drei Beispiele. Das ist zum Beispiel, wenn du das an einigen Filmen halt machst, so Blade Runner zum Beispiel, ist halt die Frage nach Rechten der Menschheit. Matrix ist das Abgeben der Macht und Children of Men. Solche Sci-Fi-Filme sind zum Beispiel so eine dystopische Zukunftsversion, ist aber auch ein Sci-Fi-Film. Und für mich ist immer, wie gesagt, ein Sci-Fi-Film stellt immer die Wir-Frage. Da interessiert das Individuum nicht, da geht es immer ums große Ganze.
Das sehe ich anders.
Das sehe ich anders, aber...
Weil, darf ich da jetzt schon drauf eingehen?
ganz kurz bitte, damit wir weiterkommen.
Weil, also du hast recht, wenn du zum Beispiel so Filme wie Interstellar oder Children of Men oder ähnliches nimmst oder auch Mad Max und so weiter, ne, diese ganzen Dystopien oder ähnliches, da sind es natürlich Wir-Fragen. Bei Star Trek ist es auch eine Wir-Frage. So, was wäre, wenn der Mensch eine perfekte Gesellschaft hätte und jetzt weiterzieht? Ne, solche Dinge, ja. Aber wenn du zum Beispiel Filme nimmst wie Prestige, da geht's nicht ums Wir, da geht's nur um ihn. Und was er damit nutzt, also die Technologie von Tesla, die soll ja gar nicht nach außen. Da geht's nur um ihn. Er ist der Einzige, der die nutzt und ansonsten zerstören. Nein. Oder auch bei Inception, da geht's auch nicht ums Wir.
Nein, Leute, sehr speziell.
Warte
jetzt.
Ganz kurz, bei Prestige geht's ums Wir, und zwar, wenn du es allgemein, da geht's um die Moralfrage. Hat Technik oder erweiterte Technik stellt uns das moralisch vor eine Herausforderung? Das ist zum Beispiel bei Minority Report oder Gattaca ist das auch so.
Ja gut, das stimmt. Ah ja, okay, da hast du recht.
Ja, deswegen haben wir schon ein paar interessante Genrevertreter jetzt gehört. Also richtig geiler Scheiß. Also tatsächlich richtig gute Sachen, die wir jetzt schon zusammengetragen haben. Ich lese mal kurz vor. Wikipedia definiert Science Fiction so. Science Fiction, Englisch Science, Wissenschaft, Fiction, Fiktion, also die Wissenschaftsfiktion.
Seit neuestem ja einfach nur Syphi.
Syphi ist ein Genre in Literatur, Film, Hörspiel, Videospiel und Kunst. Charakteristisch sind wissenschaftlich-technische Spekulationen, Raumfahrtthemen, ferne Zukunft, fremde Zivilisationen und meist zukünftige Entwicklungen.
Meist,
und ja. Das wichtige Wort hier ist meist. Auf 90% der Dinge, die man heute so als Sci-Fi betrachtet, die Freaks sagen ja auch manchmal SF, trifft das sicherlich zu, aber nicht auf alle. Ich würde tatsächlich gerne mit euch jetzt mal in die Geschichte der Sci-Fi reingehen, wie sich dieses Genre überhaupt entwickelt hat und wo das herkommt und was für eine Entwicklung das durchgemacht hat. Über ein absolutes Frühwerk der Science-Fiction haben wir hier im Podcast schon gesprochen, und zwar in unserer Doppelfolge über die alten Griechen. In der griechischen Mythologie gibt es die Story von Daedalus und Ikarus. Das ist, wenn man so möchte...
Echt, der Ochsenficker?
Vielleicht, das ist... Nee, ja doch, Daedalus hat
also,
die...
Also das Ochsenfickgestell, das ist Sci-Fi?
Der hat das gebaut, der hat den nicht gefickt, Mann.
Ja, okay.
Das
war also, Leute, wir reden nicht über die Ochsenfick-Geschichte. Wenn ihr wissen wollt, was es damit auf sich hat, hört euch mal unsere griechische Mythologie-Folge an. Die bekannte Geschichte, in der Daedalus, der große Ingenieur, das Fluggestell für Ikarus gebaut hat.
Ja.
Das ist Science-Fiction.
Ja, stimmt.
Oder?
Ja. Klar, würde ich auch genauso unterschreiben. Das ist die Voraussicht dessen, wozu der Mensch mal in der Lage sein wird.
Ja, aber du kannst ja im Prinzip noch weitergehen. Ich müsste jetzt mal googeln, ich versuche das gerade so ein bisschen nebenbei zu machen, während ich rede, dass hier zum Beispiel die Geschichte der Arche Noah auch Science-Fiction ist, und ich glaube, die ist älter als die griechische Mythologie.
Also, bin mir nicht wenn ganz wir so schwimmen oder auf dem Wasser fahren, konnten die Menschen ja schon.
Aber die Noah Arche, jetzt, ich rede von jetzt, der Arche, dieses riesige Teil. Also das ist ja ein Schiff, das zu der Zeit völlig unbaubar war.
Leute,
also
es ist schwierig, eine Bibelgeschichte als Science-Fiction zu betiteln. Hängt euch mal bitte gerade, okay. Es tut mir wahnsinnig leid, aber hängt euch mal bitte jetzt gerade nicht auf solchen Kleinigkeiten auf.
Das muss jetzt aber ausdiskutiert werden.
Wir fassen das ja sehr breit. Guck mal, bei Ikarus haben wir eine neue Technologie. Ich weiß, das klingt weird, wenn wir von Technologie sprechen, bei einem Holzgestell, mit dem jemand fliegt, aber das ist eine neue Technologie. Bei der Arche Noah-Story zum Beispiel haben wir ein Schiff, das so riesig ist, dass alle Tiere reinpassen.
Genau.
Das ist eine Technologie, die Leute damals nicht hatten.
Genau.
Der Turmbau zu Babel in der Bibel könnte man, wenn man ganz weit das fasst, sogar fast auch als Sci-Fi-Story interpretieren.
Nein, im Prinzip ist es das, weil in der Lage waren die Menschen damals nicht, sagte Yoda, solche riesigen Gebäude zu bauen. Also wir sind nicht mal in der Lage, solche riesigen Gebäude zu bauen. Das Ding sollte bis in den Himmel gehen. Ja, wir haben Wolkenkratzer,
ja,
aber wir kommen nicht darüber hinaus. So, dann brechen die Teile irgendwann zusammen. Und die haben den, wenn ich das Rechenkopf habe, nie zu Ende gebaut, weil dann wurden sie ja durch diese Sprachnummer unterbrochen. Aber theoretisch waren sie in der Lage, einen Turm zu bauen, der so hoch ist, wie es damals technisch nicht möglich ist und heute nicht möglich wäre. Und bei der Arche halt genau das Gleiche. Also die Menschheit und die Schifffahrt war zu dem Zeitpunkt nicht so weit, als man die Geschichte erzählt hat, ja, etwas zu bauen, das so ist. Das ist im Prinzip das Gleiche, wie wenn du dir Star Trek anguckst. Wir sind auch nicht in der Lage, die Enterprise zu bauen.
Ja. Na okay, gut. Und dann, unter dem Aspekt gebe ich dir recht, ja.
Und als erstes wirklich klassisches Science-Fiction-Werk in der Literatur gilt dann Mary Shelleys Frankenstein, 1818.
Einer meiner absoluten Lieblingsbücher. Großartig.
Geil, oder?
Ja.
Ich habe mir das
so cool.
Ich habe mir das als Hörbuch mal reingezogen, als ich im Krankenhaus lag und auf Drogen war. Das war echt abgefahren.
Ja, vor allem, weil das alles so aus der Ich-Perspektive erzählt ist. Ich glaube, wenn man so schön auf Morphium ist, fickt einen das richtig.
Ja. Na, das Krasse ist dann auch immer darin, dass es halt auch ja so ein klassischer Monstervertreter ist, wo man sehen kann, dass halt die Angst nach dem oder der Blick in das Ungewisse, was so ein Sci-Fi Roman halt auch wieder gibt, halt auch gleichzeitig Angst schüren kann. Also Sci-Fi und Horror sind tatsächlich, die gehen sehr Hand in Hand manchmal.
Also der Horroraspekt bei Mary Shelleys Frankenstein ist tatsächlich eher gering.
Ich rede über die Frankenstein-Filme zum Beispiel, die als klassischer Vertreter des Horrors gelten.
Ja, da sind wir aber noch nicht. Ja, aber da reden wir ja gar nicht. Richard, darüber reden wir gar nicht. Wir reden über Mary Shelleys Frankenstein.
Ja, wir sind noch im Jahr 1818 beim Buch Frankenstein.
Und da ist es halt so, also wir sind da zum Beispiel bei Mary Shelley sind wir viel näher an so Geschichten wie Expanse oder auch Star Trek als am Horrorgenre, weil da geht es halt, also in diesem Buch geht es nicht um irgendwelche Effekthaschereien und nicht da, also wir reden nicht über ein Monster, sondern wir reden über einen künstlich erschaffenen Menschen, der aufgrund mangelnder Erziehung und mangelnder Erfahrung von Liebe sich völlig falsch verhält in der menschlichen Gesellschaft. Retrospektiv durcherlebt. Ne? Also der hat das alles schon erlebt, ist jetzt in der Lage zu sprechen und zwar sehr, sehr gut sogar und erzählt uns praktisch diese Geschichten auf verschiedenen Ebenen. Und deswegen sind wir, also wir sind eher in einem Gedankenspiel über künstliches Leben als bei Monstergeschichten.
Das stimmt. Also im Buch Frankenstein geht es um diesen Wissenschaftler Frankenstein, der, wie du schon gesagt hast, Tobi, künstliches Leben erschafft. Der baut sich einen Androiden im Prinzip zusammen. Das, was die Leute im Jahr 1818 als einen Androiden angesehen hätten. Und in diesem Buch beschreibt er wirklich, wie er Experimente macht und mit so Galvanismus, mit Stromschlägen Leichenteile bewegt. Und für uns heute wirkt das natürlich super oldschool und alter Scheiß, 19. Jahrhundert und so. Für damals war das absolut neuartig, dass man Wissenschaft einbaut in so eine Geschichte. Allein das schon war völlig revolutionär damals.
Ich wollte gerade sagen, weil überleg dir mal halt einfach die Prämisse dahinter, halt durch Stromschläge Leichenteile zum Leben zu erwecken. Das ist wieder dieses historische Foreshadowing. Überleg mal, womit man Herz wieder zum Laufen kriegt. Mit Elektrostößen.
Klar.
Ja, klar. Also die Idee, dass das Elektrizität halt einen Körper nicht nur schädigen, sondern auch gut tun kann, ist da schon verankert. So, das ist schon echt clever.
Also Sci-Fi sind immer die Frage stellen, was wäre wenn? Was, wenn das möglich wäre?
Im Laufe des 19. Jahrhunderts kamen dann immer mehr Geschichten, in denen, naja, ich sag mal, wunderbare oder merkwürdige Ereignisse mit mehr oder weniger wissenschaftlichem Hintergrund erklärt wurden. Stichwort Jules Verne zum Beispiel.
Auch mega cool.
Das sind halt dann immer so Abenteuergeschichten, wo die so ein bisschen over the top gehen und das wird dann mit so einem leicht wissenschaftlichen Anstrich versucht zu erklären.
Ja, ja, vor allen Dingen das nicht Menschen, das Greifbare wird halt mit Wissenschaft erklärt, wie 20.000 Meilen unter dem Meer halt so, ne? Kein U-Boot schafft das, aber Jules Verne hat eine Story dazu. So, mega cool.
Ja, der hat im Prinzip, also ich habe das vor Jahren mal gelesen, im Prinzip, das kennt man ja auch, diese Story, beschreibt er die Funktionsweise eines Atomreaktors in diesem U-Boot. Also, dass sie da, dieser ganze Antrieb funktioniert halt eben, wie sagt er das so schön, das Teilchen, oder nee, dass das winzige Einheiten oder so ähnlich nennt er das, gespalten werden und durch diese Energie läuft dieses U-Boot. Und du sitzt dann halt so, ja, ey, Alter, du beschreibst gerade einen Atomreaktor. Aber halt eben, wann war das, 1890 oder sowas?
Hat Jules Verne nicht sogar auch eine Story geschrieben, wo Leute auf dem Mond landen? Und das wohl halt auch ziemlich gut vorhergesagt? Also das heißt vorhergesagt, aber sich logisch zusammengesetzt?
Also es gibt von Jules Verne, wie war der Titel der Geschichte? War der auch die Reise zum Mond? Die habe ich auch mal als Hörbuch.
Von der Erde zum Mond.
Von der Erde zum Mond, genau. Ich wollte sagen, ich kenne das auch.
Die, Genau, die habe ich auch als Hörbuch mal konsumiert. Tatsächlich geht diese Story aber zu 90% spielt die auf der Erde und 90% der Story besteht aus so einem Waffenclub, die darüber diskutieren, wie sie es schaffen, ein Projektil zum Mond zu schießen. Und am Ende wird aus Versehen dann ein Mensch mitgeschossen und verreckt dann auch da in der Umlaufbahn vom Mond. Das sind aber die letzten 5% vom Buch. Aber das kann ich auch empfehlen, das ist mega spannend. Ja. Und als erster Science-Fiction-Film gilt Le Voyage dans la Lune aus dem Jahr 1902.
Der Klassiker mit dem Mondgesicht, ne?
Ja, gilt auch als einer der allerersten aufwendigen Kinofilme. Da schießen die einen Menschen zum Mond und er landet dann auf dem Mond und auf dem Mond trifft er dann irgendwelche Aliens, die da absiffen. Und das war für die damalige Zeit ein absoluter Blockbuster. Das war so das Terminator beziehungsweise Transformers des Jahres 1902.
Man muss dazu sagen, der Film, den gab es relativ schnell, ich weiß gar nicht, ob schon bei Kino-Release, aber relativ schnell auch in Farbe, zu einer Zeit, wo Farbfilm noch nicht existierte. Also der ist halt, wie hieß der Dude nochmal, der den gemacht hat? Millier, ne?
Ja, Georges Méliès.
Georges Méliès, ja. Der ist halt hingegangen und hat, ich glaube sogar selber, jeden einzelnen Frame mit Farbe angemalt. Also Frame heißt, wir kennen ja alle diese Filmstreifen und in Filmstreifen sind immer diese Kästchen, wo die Bilder drin sind. Das ist ein Frame. Und die haben, glaube ich, damals, wenn ich mich recht entsinne, mit 16 Frames die Sekunde gedreht. Der Film geht, glaube ich, 9 Minuten oder sowas. Oder 10.
Nee, das war noch Handkamera, Tobi. Das waren 8 bis 12 Frames, je nachdem, wie schnell der Kameramann gedreht hat.
Nee, wirklich.
So, stimmt, okay.
Je nachdem, wie schnell er gekurbelt
hat. Doch, ey, auf jeden Fall. Du musst dir mal Making-of, es gibt sogar Making-of-Aufnahmen von Charlie Chaplin-Film, da siehst du richtig, wie der Kameramann halt wirklich versucht, gleichmäßig zu drehen. Heute passiert das automatisch. Früher musstest du halt gleichmäßig drehen, stimmt. Weil sonst wurde der Film zu schnell belichtet.
Voll geil. Ja, aber der hat halt, das muss er ja wegtun. Sagen wir mal, im Schnitt, der hat 10 Frames gehabt, also 10 Bilder pro Sekunde. Der Film geht dann irgendwie was. Wie gesagt, 16 Minuten geht er, glaube ich. Geht 16 Minuten, kannst du ja durchrechnen, ne? Also 16 Minuten, wie viele Sekunden das sind? 10 Bilder hat der mit der Hand oder irgendwer mit der Hand angemalt, damit dieser Film in Farbe stattfindet. Total abstrus.
Der ist so nicht lang, ich glaube, der ist nur 15 Minuten lang oder so, aber ja, 16 zur damaligen, Minuten zur damaligen Zeit halt ein absolutes Ding irgendwie, ey. Ja. Das ist auch total heftig, wenn ihr mal gesehen habt, ich habe den im Studium gesehen, der hat auch für die Zeit, wahnwitzige Effekte, also wie gesagt, für die damalige Zeit wahnwitzige Effekte damit eingebaut. Der hat Doppelbelichtungen und schon die ersten Blenden und Schwenks und so, halt Blenden und Wischeffekt und sowas da halt drin gehabt. Und wie gesagt, Film doppelbelichtet und Perspektivwechsel und sowas alles. Also wirklich krasser Scheiß.
Ja.
Hat man danach erst wieder bei Fritz Lang dann gesehen.
Der Begriff Science Fiction, den gab es damals noch nicht. Also, diese Sachen von Jules Verne und so weiter, H.G. Wells etc., die liefen damals meistens so in der Buchhandlung, sage ich mal, unter dem Begriff außergewöhnliche Reisegeschichten oder Abenteuergeschichten. Der Begriff Science Fiction tauchte erst in den 20er Jahren auf, als Genrebezeichnung in sogenannten Pulp-Magazinen. Das waren halt so Groschenromane, ne? So billig Taschenbücher. Ja. Und in den 20ern gab es dann auch so einen weiteren Meilenstein in der Sci-Fi-Filmgeschichte. Das war ja damals noch eine Zeit, das finde ich fand abgefahren, wenn man da heute dran denkt. Das war eine Zeit, wo deutsche Filmemacher noch die absolute Weltelite waren. Also früher war nicht Hollywood das große Filmding. Früher haben alle geguckt nach Deutschland und gesagt, Alter, zieh dir die Deutschen rein, was die für Filme machen.
Alter, das Sitcom-Licht im Studio, also einmal eingeleuchtet und alles steht. Das hat ein Deutscher erfunden. Das ist von Fritz Lang.
Ja.
Das Sitcom-Licht, so wie wir es kennen bei Two and a Half Men, Big Bang Theory etc. pp. Das hat Fritz Lang sich ausgedacht.
Also es gibt viele Dinge, die also auch deutsche Kameratechnik ist großartig, wenn wir über Arri oder sowas sprechen.
Ja, aber gerade sagen, die ganze Zeit.
Also darum geht's ja gar nicht. Also das künstlerische Schaffen ist ja eher das Problem. Ich meine, wenn man bedenkt, dass man früher Nosferatu jetzt halt eben aus dem Horrorgenre oder eben Metropolis aus Science Fiction, dass das deutsche Filme sind und vergleich das mal mit Klassenfahrt 2.0 oder wie der Scheiß von hieß.
Ich verstehe es auch nicht, wie wir uns von den Machern oder den Meistern des expressionistischen Films zu sowas wie Fuck You Goethe halt entwickeln konnten. Aber
das kann ich dir sagen.
Das ist mal eine andere Filmschissenschaft-Folge.
Ja, da müssen wir nochmal drüber sprechen.
Fritz Lang wollte ich gerade erwähnen, so ein absolut legendärer deutscher Filmemacher aus dieser Zeit, aus den 20ern, der brachte damals den Film Metropolis raus, so ein ultra krasser Vorreiter, wirklich eine der Mütter der Science-Fiction-Filme. Auch eine super abgefahrene Geschichte, die wir heute auch in Filmen wiederfinden, wo es so eine superreiche Oberschicht über der Erde gibt und dann gibt es so eine superarme Arbeiterschaft unter der Erde und dazwischen gibt es die Maschinen, die bedient werden müssen und am Ende lehnt sich die Arbeiterschaft dann gemeinsam auf, angeführt von so einer Androidenfrau. Das ist ein super, super, super abgefahrener uralter Film und wie gesagt, für das Genre absolut prägend. Vorreiter.
Ist auch bis heute auch in jedem Genre, in jedem weiteren Film in irgendeiner Art und Weise kopiert. Die Roboter-Lady bei Fritz Lang ist halt zum Beispiel C3PO oder der Roboter aus Verschollenem Weltall. Wie heißt das denn hier? Die Robinsons. Hatten wir das letzte Folge. Ja. Gefahr,
Will Robinson.
Scheiße, wie heißen sie denn nochmal?
Die Robinsons.
Lost in Space. Aber wie gesagt, und Fritz Lang in seiner Schaffenskraft da halt auch wieder hat schon den Grundstein gelegt, ne? Da sieht man schon diese dunklen, dystopischen Zukunftsvisionen halt einfach heute. Ja. Metropolis war meine erste Blu-ray zum Beispiel auch, ne? Weil ich mir den gewünscht habe damals aktiv. Aktueller denn je. Supergeiler Film.
Also, ja. Ich weiß nicht, Fred, haben wir gerade kurz Luft zum Diskutieren? Weil darüber muss ich jetzt diskutieren.
Tobi, für dich immer.
Diese Nummer mit, wir haben hier schon die Dystopie, keine Frage. Die Dystopie ist aber keine Erfindung des Science-Fictions. Also die Dystopie ist halt viel, viel älter. Ne? Ich meine, wenn man jetzt sagt, okay, Dystopien sind automatisch Science-Fiction-Filme, weil da etwas passiert, das halt, noch nicht stattgefunden hat, dann stimmt das. Bis zu dem Punkt, wo man davon ausgeht, dass die Dystopie ausgelöst wurde durch etwas, das aus der Wissenschaft kommt.
Aber Tobi, du magst recht sein, ich kenne mich jetzt nicht gut genug in Literatur aus, um dir da Dystopien aus dem frühen 19. Jahrhundert aufzuzeigen, aber es sagt ja auch niemand, dass Dystopie automatisch gleich Science-Fiction bedeutet.
Nein, ich sagte halt nur, dass das Science-Fiction im Filmischen sich halt oft auch mit diesem Aspekt der Dystopie, nämlich der maschinell geschaffenen Dystopie auseinandersetzt, und zwar dem vom Menschen geschaffenen technologischen Elend, und zwar, dass wir uns selber uneffizient zum dem machen, was wir erschaffen können.
Weil du hast es gerade andersrum ausgedrückt. Deswegen war ich gerade ein bisschen
irritiert. Okay, gut, war so nicht gemeint.
Aber so rum auf jeden Fall. Also gerade dieser Punkt, entschuldige Fred, aber gerade dieser Punkt, ich finde den total spannend, dass halt die Science-Fiction im Prinzip von Anfang an, wenn man so will, also seit Metropolis, davon ausgeht, oder halt auch schon hier bei Von der Erde zum Mond von Jules Verne, davon ausgeht, dass der Mensch sich durch die Technologie zugrunde richtet. Ja. Wenn wir jetzt von der Erde zum Mond, okay, da sterben sie dann halt, weil die Idioten sind. Aber Metropolis, da ist das ja tatsächlich Teil der Gesellschaft. So, ne? Also seit die Idee existiert, Science Fiction vor allem im Film halt eben unterzubringen, gibt es die Idee, dass die Maschinen uns irgendwann ersetzen. Und ich glaube, das hatten wir schon ein paar Mal in den Kack- und Sachgeschichten, dass das so ein absoluter Dauerbrenner generell, unter den globalen Ängsten ist.
Ja, dass unsere
jedes Mal, wenn was Technisches erfunden wurde, glaubt der Mensch, fuck, jetzt werde ich ersetzt.
Ja.
Und so, und seit der Industrialisierung, wann war das so, 18. bis 19. Jahrhundert, ist das ja auch tatsächlich dann im großen Stil vorgekommen. Also da war es dann mehr als nur ein Pflug, dass man jetzt nicht mehr drei Landarbeiter braucht, sondern nur noch einen. Sondern hier reden wir dann über Massenfertigung, ne? Gerade in England.
Ja, diese Grundangst, dass Innovation uns in die Depression halt treibt, dann auch dahinter, ne?
Das Thema ist so aktuell oder das beschäftigt uns so krass, dass wir dafür im Prinzip schon einen Begriff haben, haben wir in unserer künstlichen Intelligenz-Folge erwähnt, die technologische Singularität, so der eine Punkt, wo das Maschinenleben, das künstliche Leben außer Kontrolle gerät und sein eigenes Ding fährt. Darüber werden wir auch später noch diskutieren können. Rund um das Genre Science Fiction war es dann tatsächlich relativ ruhig. In den 30er, 40er Jahren, da hatte die Welt auch andere Probleme erstmal. In den 50er Jahren gab es dann einen richtig fetten Boom an super schlechten Kackfilmen. Das Genre boomte in den 50ern mit unzähligen B- und C-Movies, wie sie genannt werden. Die 50er gelten auch als das Jahrzehnt der Invasionsfilme. Ganz viele Horrorelemente auch. Da gab's wirklich eine Schwemme an so Bullshit-Filmen, wo Styropor-UFOs, wo man die Fäden oben noch sieht, dann ein schlechtes Modell von Washington D.C. angreift.
Ist das vielleicht ausgelöst durch Hiroshima und Nagasaki?
Das ist, also so meinen viele Filmtheoretiker, das ist ausgelöst allgemein vor die Angst durch die Angst vor den Kommunisten. Die Amis hatten damals, also Beginn des Kalten Krieges, Ostblock und Amerika, so die Fronten verhärten sich. Und ganz oft hat man in diesen Filmen so Aliens oder irgendwelche komischen Roboterfeindwesen, die so einen, so kollektiv agieren, ne? Also so die Angst vorm Kommunismus. Also so, dass das kollektive Alienwesen ist keine Erfindung von Star Trek The Next Generation, sondern das war in diesem Jahrzehnt ganz stark vertreten. Ganz oft waren das auch Insekten. Ganz oft waren die Aliens Insekten. So kann man interpretieren, aufgrund der Angst vorm Kollektivstaat des Sozialismus, des Kommunismus.
Also ich finde, so weit weg ist der Gedanke jetzt erstmal nicht.
Nee, überhaupt nicht.
Finde ich auch nicht. Vor allen Dingen, das Genre ist auch so schön, weil es sich immer wieder auch weiterentwickelt. Weil Actionfilm hatte ja zum Beispiel, als wir darüber gesprochen, hatte irgendwann so eine Stagnation, ne? Und Sci-Fi entwickelt sich aber stetig weiter aufgrund, weil, na gut, wir Menschen, wir werden immer Ängste
haben.
Leute, wir sind ja
noch nicht am Ende der Geschichte. Wartet's noch ab.
Okay.
Die Diskussion ist gut, Richard. Lass die mal in 10 Minuten führen.
Okay.
Wahnsinnig viel Bullshit in den 50ern. Und ich hatte in meiner Jugend, ich hatte so als 18, 19, 20-Jähriger, hatte ich mal eine Phase, wo ich mir aus der Stadtbücherei in Pforzheim viele dieser alten Bullshit-Filme ausgeliehen habe und mir angeguckt habe. Es gab aber auch Perlen in dieser Zeit, wie zum Beispiel Krieg der Welten. Tobi hat es gerade schon erwähnt. Ja, die Verfilmung des
Radiodramas.
Des Radiodramas. Genau. Und
des Hörspiels,
genau, da gibt's ja auch diese Geschichten, dass das als Hörspiel im Radio kam und dass das dann zu einer Massenpanik geführt hat.
Alter, überleg mal, was die für einen Scheiß da erzählen.
Krieg
der Welten hat den Prototypen des Lasers bewortschriftlicht und uns näher gebracht.
Dazu muss man leider sagen, auch wenn es langweilig ist, dass diese Geschichte ein kleiner urbaner Mythos ist, beziehungsweise eine Übertreibung. Es war wohl so, dass damals schon besorgte Briefe und Anrufe im Sender eingingen, aber jetzt nicht viel mehr als eine Handvoll. Es ist nicht so, dass es da eine Massenpanik in den USA gab.
Ja, ich wünschte, die Geschichte wäre wahr. Ich weiß nicht, ob er das Hörspiel mal gehört hat. Das ist halt echt schon ganz cool gemacht. Also der Orson Welles, der wusste ja nun mal, was er tut.
Ja.
Und ich hätte es ihm gegönnt, dass es eine echte Panik gegeben hätte mit so einer blöden Geschichte. Das wäre so geil gewesen.
Es sind immer so die Schwulen in den Unterhaltungsmedien, ne? Über das Ziel hinausschießen.
Ja. H.G. Wells übrigens, ne? Nicht Orson Welles.
Ja.
Verwechselt man gerne.
Oh, stimmt, ja. Ich hab Orson Welles auch
gerade. Orson Welles hat das doch, der hat das Hörspiel gemacht.
Ja.
Also echt? Das Buch ist von H.G. Wells, aber Orson Welles hat das Hörspiel gemacht.
Ja. Oh Mann, ey.
Zwei
machen es einem aber auch nicht leicht.
Nee.
Die machen es einem nicht leicht mit den Namen. Ja, oder eine Perle aus den 50ern zum Beispiel für Leute, die da Bock drauf haben und gerade zu Zeiten von Corona Zeit haben. Guckt euch mal The Forbidden Planet an, im deutschen Alarm im Weltraum. Das ist auch so ein Sci-Fi-Schinken aus der Zeit.
Klingt wie ein ultra geiler Porno.
Der ist, wenn man den heute anguckt, lacht man sich einen Arsch ab. Für die damalige Zeit hatte der eine mega hohe Production Value, war einer der frühen Filme von Leslie Nielsen, den wir heute aus der nackten Kanone kennen.
Ist es einer von diesen Filmen,
wo dann noch nicht grau.
Ist das einer von diesen Filmen, wo halt auch so Weltraumluft ins Space Shuttle eindringt und dann alle Masken aufsetzen und dann Knopf drücken und plötzlich atmen können? Also über die wirklich nur so Brillen aufsetzen und dann plötzlich atmen können?
Aber das kennt man tatsächlich. Also ich habe ihn auch nie gesehen. Es ist echt schräg, Leslie Nielsen mit dunklen Haaren zu sehen. Und diese Roboter, die darin vorkommen, die kennt man. Die sind echt kultig.
Das, okay. ist auch das Erbe von Alarm im Weltraum. Der Roboter, der hieß Robbie, der Roboter. Und der ist im Prinzip in die Popkultur eingegangen, Robbie, der Roboter. Wenn ihr mal nach Alarm im Weltraum googelt und diesen Roboter seht, das ist die Form, wie wir uns heute den klassischen Retro-Roboter vorstellen.
Bänder aus Future. Alarm im Weltall.
Genau, Alarm im Weltall. Bender aus Futurama ist eine Persiflage auf diesen Roboter, den wir da sehen.
Geil.
Weil
ja, stimmt, es gibt der sieht in diesem auch Film,
es gibt in diesem Film eine Szene, wo der Smoothie, der Raumschiffkoch, den Robbie darum bittet, ihm mehrere Tonnen Whisky herzustellen. Und der macht das dann und gibt ihm halt tonnenweise Whisky, weil der Typ alles herstellen kann, der Robbie. Und ich bin mir sicher, dass Benders Alkoholsucht eine Anspielung für die Geeks an diese Szene und an diesen Film sind.
Ja, das wäre natürlich richtig cool.
Ich wollte gerade sagen, gibt Future, das, als ob ich Futurama nicht schon genug geliebt habe, aber das macht es noch besser.
Ja.
Aber gut, die Autoren von Futurama haben sich auch mal bezeichnet als die intelligentesten Schreiber in Hollywood. Die haben schon Ahnung von vielen.
In den 60ern bekamen diese Filme dann ein plötzlich deutlich höheres Produktionsbudget. Also da wurde der Science-Fiction-Hollywood-Film praktisch erwachsen. Und damals kamen dann zum Beispiel auch Meilensteine wie 2001 Odyssee im Weltraum. Der kam 1968 raus. Und wenn du die beiden mal vergleichst, Alarm im Weltall aus den 50ern, 56, und Odyssee im Weltraum, der rund 10 Jahre später kam. Alter, das sind Welten, die dazwischen liegen. Vergleich diese beiden Filme mal.
Space
Odyssey, das sind Welten.
Space Odyssey ist für mich auch das, was ich vorhin so aufgezählt habe, an wie Sci-Fi-Filme auch immer gesellschaftliche Fragen angehen. Alter, Space Odyssey greift einfach alles ab. Deswegen ja, für mich also auch persönlich ist keiner der besten Filme, aber ich glaube, einer der besten Sci-Fi-Filme, die jemals gemacht wurden, weil er auch so viele Grundsteine gelegt hat. Weil das, was du heute in Space Odyssey siehst, das ist heute in so vielen Filmen immer noch aktuell. Ich habe jetzt Passengers neulich gesehen, auch wieder an Space Odyssey erinnert worden. Und überleg mal, der ist von 2017, glaube ich, oder? 17, ja. 16? Ich weiß es
16,
nicht genau.
16, 17, ja. Was Fred jetzt sagte, so, ja, das stimmt, da ist ein Riesenunterschied in diesen 10 Jahren. Da muss man auf der einen Seite dazu sagen, in den 10 Jahren passiert technisch grundsätzlich viel im Kino, also immer. Also du kannst ja auch die 20er nicht mit den 30ern vergleichen, rein technisch jetzt.
Nee, alleine Ton und Farbfilm.
Jetzt lass mich doch mal ausreden, Alter. was wollte ich jetzt noch sagen? Genau. Und Odyssey im Weltall spielt da so ein bisschen außerhalb der Konkurrenz, würde ich jetzt persönlich sagen, weil wenn man sich jetzt Alarm im Weltall anschaut und ich sag mal die Macher dahinter, dann ist das nicht das gleiche wie Stanley Kubrick, so kacke ich ihn auch finde, aber er ist halt, also rein objektiv betrachtet, ein fantastischer Filmemacher. Also da ist es so ein bisschen, als würdest du den Batman von 89 mit Nolans Batman vergleichen. Jeder hat seine Daseinsberechtigung auf seine Art und die sind beide schön auf ihre Art. Aber so rein handwerklich spielt das eine in einer anderen Liga als das andere. A, weil da, okay, in dem Fall jetzt 20 Jahre zwischenliegen. Und B, weil die Erzählstruktur des Regisseurs und auch die Erzählqualität sich im Laufe der Zeit und auch der Person halt so stark verändert haben. Und was ich noch zu Space Odyssey sagen muss, ich finde den total kacke. Ich hasse diesen Film.
Space Odyssey ist ein Film, da bin ich jetzt mal ganz ehrlich und offen, der ist nicht hundertprozentig gut gealtert, weil der so langsam und so ruhig ist.
Ja.
Das ist jetzt, Leute, wir sind hier unter uns im Podcast, das ist ein Film, den guckst du dir an, wenn du zwei gute Kumpels am Start habt und ihr was zum Kiffen habt.
Ja.
Ich bring's, also nicht, dass ich sowas machen würde, das ist ein Film, den man überzuckert sich anguckt.
Ich fand halt Space Odyssey immer dahingehend geil, weil er so viele Grundsteine gelegt hat für heutige Filme. Dafür lobpreise ich den sehr. Ich gehe vollkommen damit, dass ich bei Tobi, dass ich sage, der ist mir um einiges viel zu langsam mittlerweile. Aber es war halt die Zeit damals. Und was ich halt bei Space Odyssey halt so geil finde.
Das war Kubrick damals, das war nicht die Zeit damals.
Doch, auch.
Das war also auch die Zeit war langsamer als heute, aber Space Odyssey ist selbst für die damalige Zeit ein extrem langsamer Film.
Ja, aber ich finde das halt so geil. Also ich liebe Space Odyssey dafür, dass jeder zu dem Film halt eine Meinung hat, dass die manche ihn lieben, manche ihn hassen, er von den Kritikern geliebt und zerrissen wurde zum Beispiel halt auch und dass er halt auch alle möglichen Aspekte halt Aspekte halt auch ausgeschöpft hat, größtenteils auch aus dem Genre schon, weil selbst wenn du ihn hast, guckst ihn wahrscheinlich noch, vielleicht sogar auch, also vielleicht, wahrscheinlich ein zweites Mal sogar, weil beim ersten Mal, der Film ist so gemacht, dass du ihn beim ersten Mal gucken überhaupt gar nicht verstehen kannst. Yes, und wie viele schlecht geschriebene Bachelorarbeiten und auch Hausreferate und Shit haben wir über Space Odyssey gelesen während unseres Studiums. Also dieses Thema beschäftigt halt sagenhaft viele und dafür muss ich sagen, lobe ich den Film.
Also wenn wir uns wirklich mal an harten Stoff ranwagen wollen, können wir irgendwann gerne mal eine Folge machen. Der Film ist anstrengend von heute, vom heutigen Standpunkt aus, aber da kann man voll auch viel rauslesen. In den 70ern gab es dann immer mehr Vertreter im Mainstream-Kino und damals waren
Entschuldigung, ich möchte an einer Stelle noch reingrätschen. Ich finde, du hast einen wirklich, wirklich wichtigen Film ausgelassen aus den 60ern, von 68 auch. Und ich möchte dich dafür rügen, dass du das getan hast. Denn nicht nur ist auch Barbarella von 1968, sondern vor allem auch Planet der Affen.
Ja, Planet der Affen.
Und Planet der Affen 1, also erstmal in die eine Richtung wieder, Stanley Kubrick war sehr langsam in dem Film für die Zeit, also das Ganze und Planet der Affen war sehr viel schneller. Und Planet der Affen, so blöde der auch ist und so mies der auch gealtert ist, das ist kein unwichtiger Film für die Geschichte. Ja. Also diese, für die Filmgeschichte. Diese Nummer, dass sie auf unserem eigenen Planeten vollständig ersetzt werden und nicht so wie bei Metropolis, dass das alles noch irgendwie im Zustand ist, also dass es noch passiert oder wie bei 2001, je nachdem, wie man den jetzt interpretiert, ob Hell da jetzt alles übernimmt oder nicht. Weißt du, da passiert das alles noch. Bei Planet der Affen ist zumindest der erste Film, den ich kenne, ist das schon passiert. Wir sind schon ersetzt worden.
Vor allem eine Prämisse aus den 60ern, eine Prämisse, die in den 80ern seinen Hoch dann fand. Und zwar in der Geschichte dessen, wie es dazu kam, nämlich.
Tobi, ich möchte mich gerne entschuldigen und rechtfertigen. Planet der Affen hatte ich auf meiner Liste, habe ich aber tatsächlich eher den 70ern zugeordnet, da ein Großteil der Saga in den 70ern rauskam.
Gut, stimmt.
Ah, okay. Na gut.
Bitch Slap. Nein, aber du hast absolut recht. Der erste Planet der Affen war 68 und die Planet der Affen-Saga ist auch schlecht gealtert. Die wirken heute lächerlich, wenn wir jungen Leuten die heute vorspielen.
Ich liebe Planet der Affen.
Aber
ich liebe den ersten Planet der Affen, der ist super.
Ja, das ist eine absolut düstere und abgefuckte Saga. Jeder dieser Filme präsentiert ja auch eine völlig neue Idee. Das ist ja nicht so, dass die aufeinander sequelartig direkt aufbauen, sondern jeder Film spielt so ein bisschen in einem neuen Universum, was zwar mit Affen zu tun hat, aber in jedem Film kriegen wir eine neue Grundidee präsentiert.
Aber weißt du, was mir Planet der Affen vor Augen führt, gerade beim Thema Sci-Fi und beim Thema Film? Und zwar einen wichtigen Aspekt, und zwar, dass ich das Absurde oder die Übertreibung als Stilmittel akzeptiere, als Zuschauer.
Oh, ich kann dir später noch erklären, wieso das nicht zutrifft.
Oh, okay. Echt?
Auf formaler Ebene, auf filmformaler Ebene. Kommen wir noch
interessant,
dazu.
Okay. Okay. Ja, ja. Weil Planet der Affen war für mich immer so ein Ding, dass ich gesagt habe, so, okay, gut, lächerlicher geht's kaum, aber das ist für mich der Punkt, wo ich sage, das akzeptiere ich trotzdem.
Ich bin da bei dir. Also ich will jetzt die Diskussion nicht, jetzt geht's um Emotionen. Ich bin da voll bei dir, Richard. Ich glaube, das liegt bei Planet der Affen aber auch viel daran, weil der ist, das ist wirklich lächerlich. Es gibt ja Gott sei Dank, weil die Story ist ja fantastisch. Und da gibt's ja Gott sei Dank diese Neuauflage, die das ins 21. Jahrhundert transportiert hat, die Grundidee, was ich toll finde, die ich auch fantastisch finde, diese Trilogie.
Ich mag die auch total.
Aber was Planet der Affen, glaube ich, hatte, weswegen wir ihm verzeihen, dass das so doof ist, der ist halt echt gut erzählt.
Ja.
So, die Story ist gut. So, also so mies der optisch auch gealtert ist, die Story ist super.
Ja, Damn You All to Hell ist ein Zitat in der Filmgeschichte, das jeder kennt.
Ja. Also in den 70ern, um da in der Historie weiterzugehen, waren düstere, dystopische Szenarien und Fantasien angesagt. Planet der Affen zum Beispiel oder Soylent Green, den ich auch schon ein paar Mal erwähnt hatte, wo wir in einer abgefuckten, überbevölkerten Großstadt sind und alte Menschen werden zu Briketts, zu Soylent Green verarbeitet, um die Leute zu ernähren und irgendwie der Überbevölkerung Herr zu werden. Aber als Gegenentwurf zu diesen düsteren, dystopischen Filmen und ein absoluter Paukenschlag des Science-Fiction-Genres 1977, der Scheiß Krieg der Sterne. Star Wars kam ins Kino und setzte völlig neue Maßstäbe bei den Spezialeffekten und dabei, wie sehr man Leute mit Merchandise abkassieren kann.
Ja, also das mit dem Merchandise absolut. Also es ist eigentlich kein Wunder, so auf rein, ich sag mal, Mindset-Ebene, dass Disney das Ding irgendwann gekauft hat. Aber wir reden ja jetzt erstmal nur über Filme und 1977 mit Star Wars 1. Wir werden es nicht eine neue Hoffnung nennen. Ist es halt
Krieg der Sterne.
Da haben die erstmal ja nur einen Film dahin gesetzt, so dass sie danach super viel cleveres Zeug aus finanzieller Sicht damit gemacht haben, geschenkt. Aber die haben erstmal einen Film dahin gesetzt, der, ich sag mal, dieses sehr konstruierte, sehr, sehr für den Otto Normalverbraucher recht schwer zugängliche Genre der Science Fiction. Also ich meine, wir hatten das ja schon mal hier, dass die erste Star Trek Serie ist jetzt auch nicht so der große Hype gewesen. Wir reden über Planet der Affen, okay, den vielleicht noch, aber hier Odyssey im Weltraum ist ein Film von Anfang an schon für Film-Nerds gewesen, den guckt keine Sau. Und hier haben wir endlich mal Mainstream-Kino. Also dieses Thema, was wir vorher schon in den 20ern hatten, was wir in den 50ern hatten, basierend auf irgendwelchen expressionistischen Werken, bla 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 bla, kommt jetzt daher als Western im Weltraum. Mhm. Und das ist halt echt eine Leistung. Das muss man dem Film lassen. Also ich meine, ich liebe den eh, aber das ist für die Kinolandschaft, das hat das Kino völlig verändert, dieser Film.
Mhm. Obwohl also man noch sagen muss, dass der Film dieses
Genres.
Wo man noch sagen muss, dass der Film halt auch dahingehend übers Ziel hinausgeschossen ist, weil keine Sau Star Wars wirklich als Sci-Fi, als Drama, als Historienfilm oder was auch immer definieren kann oder als Actionfilm sogar, was ganz Simples, sondern jeder sagt einfach, es ist eine Space Opera. Es ist dem Sci-Fi zuzuordnen, dem Science-Fiction definitiv, aber der Film hat auf jeden Fall eine ganze Menge gemacht, um das Genre halt auch wiederzubeleben dann. Mhm. Also gerade Sci-Fi, weil die meisten das erstmal mit Science-Fiction identifiziert haben.
Aber Leute, warte mal, da muss ich kurz mal eingrätschen. Wir haben schon in der Filmschissenschaft-Actionfilm-Folge darüber gesprochen. Über das Genre, über den Genrebegriff im Allgemeinen. Und das wird heute auch später noch ein Thema sein. Und dass Genres nicht immer klar abgrenzbar sind, sondern dass die immer sich miteinander mischen und hybridisieren und paaren und immer so, dass die Grenzen oft fließend sind zwischen den verschiedenen Genres. So. Das kannst du doch Krieg der Sterne nicht als Kritik anmessen, oder?
Nein,
das
überhaupt
ist doch,
nicht.
Das ist doch Bullshit. Doch, das hast du gerade gesagt, Richard. Du meintest, der Film ist übers Ziel hinausgeschossen, weil er nicht klar einem Genre zuordnenbar ist.
Naja, nee. Ich sag halt nur einfach, dass er dahingehend übers Ziel hinausgeschossen ist, weil er halt nicht im Rahmen dessen war, was man bis damit kannte. Aber auch die Erweiterung, die er eingeführt hat, nicht fortgeführt wurde. Heute kannst du trotzdem ganz normal sagen, ob es ein Sci-Fi-Film ist oder Ähnliches.
Nein,
ne?
Nein. Also ja, ja okay.
Ja.
Also ohne Scheiß.
Aber trotzdem, Star Wars, warte mal, Star Wars hat es dahingehend auf die Spitze getrieben, dass du ihn nicht eindeutig als Sci-Fi-Film identifizierst. Im ersten
ja, Richard, also sorry, aber Star Wars, wenn wir haben 100 Menschen gefragt, nennen Sie mir einen Science-Fiction-Film. Es wird immer Star Wars kommen und es wird 100% nicht einmal Prestige fallen.
Das glaube ich, das glaube ich nicht. Die Leute werden nicht direkt sagen, Star Wars wird eher als Actionfilm wahrgenommen als Sci-Fi-Film.
Glaube ich nicht. Da können wir jetzt nur spekulieren, aber glaube ich nicht.
Glaube ich schon.
Und die Leute, die Star Trek sagen, meinen
wirklich 100 Leute fragen, aber wenn du erstmal direkt vom Begriff Sci-Fi ausgehst, würden wahrscheinlich mehr Leute Star Trek sagen.
Wenn du bei Google Sci-Fi-Movies eingibst, wird dir vorgeschlagen Avengers Endgame, Auslöschung, Solo, A Star Wars Story, Star Wars Die letzten Jedi, Star Wars Erwachen der Macht.
Also Star Wars, ich meine, das also aus rein wissenschaftlicher Sicht betrachtet oder aus geisteswissenschaftlicher Sicht betrachtet, ist Star Wars kein richtiger Science-Fiction-Film, das wird noch zu klären sein. Weil er vielleicht zu hybridisiert ist und andere Erzählstrukturen hat. Aber es ändert ja nichts daran, dass für den Otto-Normal-Zuschauer, auch für mich, Star Wars in erster Linie ein Science-Fiction-Film ist. So, dass der rein, wie gesagt, rein technisch eigentlich
ich denke da nur an unsere Unterhaltung, als wir über Star Wars gesprochen haben und Fred uns auch fragte, welchen Genre würden wir denn zuordnen, wir wirklich 1000 Sachen eingeworfen haben und uns am Ende wirklich auf die beste Bezeichnung, die Space Opera, geeinigt haben. Die Leute, natürlich auch das Thema Sci-Fi natürlich auch mit beinhaltet.
Ja, aber das war ja auch in einem Rahmen, in dem wir ernsthaft darüber nachdenken mussten und nicht, nenn mir den ersten Sci-Fi-Film, der dir einfällt.
Also die Diskussion ist tatsächlich auch, muss ich leider sagen, eher unwichtig. Also ob Star Wars jetzt, das sage ich jetzt einfach mal ganz frech, ob Star Wars jetzt mehr Science-Fiction oder mehr Science-Fantasy oder mehr Western oder mehr Drama oder mehr Action ist, so ganz ehrlich, die Diskussion bringt uns jetzt auch nicht wirklich weiter.
Nee, tut's auch immer nicht. Wie gesagt, es ist
und
ein Space Opera.
So geil war Star Wars dann auch wieder nicht.
Aber was man sagen muss ist, und da kommen wir wieder zurück zur SF-History, Star Wars war ein mega krasser, ein Urknall, würde ich fast schon sagen, für das Mainstream-Sci-Fi-Kino. Der setzte völlig neue Maßstäbe in Sachen Spezialeffekte und führte im Prinzip ja auch digitale Tricktechnik ein, nicht nur für Sci-Fi, sondern für die gesamte Kinowelt. Und die 80er und 90er, die darauf folgen, waren im Prinzip gekennzeichnet davon, dass sich Blockbuster gegenseitig überboten haben. Mhm. Digitale Tricktechnik entwickelte sich in einem rasanten Tempo. Die 80er und 90er waren waren für das Science-Fiction-Genre im Prinzip eine Aufholjagd der Rekorde. Ein Rekord jagte den nächsten. Absolut prägend für die Tricktechnik und auch für die Science-Fiction-Historie waren zum Beispiel Terminator 1 wie auch 2, Jurassic Park oder zum Beispiel auch Total Recall.
Ja.
Ich wollte dich nicht unterbrechen, entschuldige, ich dachte, du bist fertig.
Nee, sorry, ich wollte nur sagen, Total Recall, der einzige von den vieren jetzt, über den wir noch nicht gesprochen haben.
Ich hätte übrigens noch einen schönen Vertreter, weil die alle so in die 80er-Schiene, zum Beispiel 80er- und 90er-Schiene einzuordnen sind. Ein sehr guter Sci-Fi-Film, den sehr viele übersehen mit James Woods, Videodrom. Die Verschmelzung von Mensch und Maschine, der ist sehr geil. Der ist von 85, glaube ich.
Nee, 83. Ich hab's hier gerade.
Geheimnis, 83,
weiß ich das zufällig.
Ja. Aber Videodrom kann ich nur empfehlen, das ist ziemlich geil.
Was mir jetzt gerade einfällt, es gibt da so eine legendäre Geschichte eines Films, der gedreht wurde unter den größten schwierigen Umständen, technisch bla 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 und bla, und der ist im Endeffekt scheiße gewesen. Dune war doch auch so ein riesen Ding, also rein
der
technisch.
Wüstenplanet.
Genau, ich habe mir den irgendwann mal angeguckt, so als Teenie irgendwann mal, und ich fand den optisch so beeindruckend für einen Film der frühen 80er, also 84.
Ja, Mann. Heute der sieht aus so wie ein billiger RTL2-Fernsehfilm.
Finde ich nicht. Ich finde, der sieht immer noch geil aus. Also nee, für dafür, heute, dass er von 84 ist.
Ja. Aber er ist gefloppt, ne? Ja. Genau wie
jetzt lass mich doch mal ausreden, Richard.
Nein, so. Dann red doch
und
halt.
Ich finde das. Und ich find,
mit Handzeichen melden, liebe Leute. Wir müssen uns ja an die Corona-Zeit und an das 21. Jahrhundert anpassen. Handzeichen, okay? Tobi, zurück zu Tobi. Ins oberste Fenster.
Vielen Dank. Was wollte ich denn überhaupt sagen? Ach ja, genau. Und ich finde es faszinierend, also weil du gerade über diesen Krieg sprachst, ne? Wir müssen uns gegenseitig überbieten, dass ein Film, das ist so ein bisschen wie bei John Carter von Disney vor ein paar Jahren gewesen, so die haben da versucht, so richtig einen rauszuhauen. So, wir nehmen uns so einen alten Schinken, so einen Klassiker und bauen das Geilste, was es jemals gegeben hat. Und da ist also ich finde diesen Film so schön symbolisch für das, was genau dadurch schiefgehen kann, nämlich, sorry, umgesetzt war der scheiße. Der sah zwar geil aus und das war super aufwendig alles, aber keine Sau kann diesen Film gucken.
Ja, der war shit.
Nicht zu ertragen langweilig.
Der war scheiße.
Was echt schlimm ist, weil ich bin ein ziemlicher Fan von den Dune-Büchern als auch von den Filmen, aber die sind auch, ich gebe das auch echt zu, die sind auch echt nicht gut gealtert. Aber klassisches Beispiel dahingehend ergänzend, Blade Runner. Alter, ey, visuelle Effekte noch und nöcher, wie du sie erst danach wieder bei so Sachen wie halt Robocop und sowas dann gesehen hast oder halt auch Star Wars dann, ne? Aber absoluter Kassenflop. Absoluter Flop. Blade Runner und auch welchen hattest du gerade nochmal gesagt? Ich sollte weniger Wein trinken.
Ach so, Jurassic Park, Terminator, Jurassic Total Park. Recall.
Tobi, über welchen Film hast du gerade noch gesprochen?
Dune,
genau. Blade Runner und Dune. Visuell total überragend, aber totale Kassenflops. Alle beide.
Ja. Mhm. Aber es gab natürlich auch so Sternstunden in den 80ern. Also ich komme jetzt kurz ins Schwärmen, Fred, wenn ich darf. Also die 80er und die 90er, die waren schon geil für Science Fiction. Also ja, ich habe jetzt hier nur so ein paar Filme aus den 80ern. Ey, wir reden ja halt über Dinge wie Terminator, haben wir schon gehabt, ne? Aber auch eben Zurück in die Zukunft. Die fucking Fliege, The Abyss, Predator, Coneheads.
Genau. Ja.
Ey, das ist so fett, was da passiert ist. Also das ja, Spaceballs. Natürlich
der wichtigste von allen.
Star-Trek-Filme.
Spaceballs, der wichtigste von allen.
Ja, mega geil. Ich frage mich
immer so ein bisschen, ob in den 80ern eigentlich das, was in den 60ern gewollt wurde, so ein bisschen mitgenommen wurde, weißt du? Jetzt sind die technischen Innovationen halt weiter und in den 80ern können sie das machen, was in den 60ern vielleicht mal geplant war. Mhm.
Ja, die...
aus Metropolis wurde Predator.
Also die 2000er, die habe ich in die Historie jetzt nicht explizit reingebaut, denn im Prinzip führt sich das weiter, was hier schon seit Jahrzehnten sich angebahnt hat. Das Ganze wird halt noch größer und noch fetter. Und kaum zu glauben, aber es gibt immer noch Menschen, die behaupten, Science Fiction wäre ein Nischengenre.
Nee.
Dazu habe ich jetzt einen kleinen Selbsttest für uns, liebe Leute. Tobi und Richard, ich habe hier die Liste der 10 erfolgreichsten Filme aller Zeiten, Stand 8. April 2020, Wikipedia, es geht um die Einnahmen, ne? Also highest rated gross und da gehe ich jetzt einfach mal durch die 10 erfolgreichsten Filme aller Zeiten und ihr sagt mir bitte einmal ganz kurz, ja oder nein, ist das ein Science-Fiction-Film, okay?
Mhm.
Achtung, Platz 1, Avengers Endgame.
Sci-Fi.
Ja. Ja oder nein, Richard?
Sci-Fi, ja. Das ist also mehr Sci-Fi geht ja kaum noch.
Ja, ja. Platz 2, Avatar. Ja.
Sci-Fi.
Platz 3.
Ja
drei,
oder nein?
Achso, entschuldige, ja.
Platz 3, Titanic.
Nee.
Nee.
Platz 4, Star Wars, Erwachen der Macht.
Ja.
Ja.
Platz 5, Avengers Infinity War.
Ja.
Ja.
Platz 6, Jurassic World.
Ja.
Ja.
Platz 7, König der Löwen, das Disney Remake.
Nein.
Naja, sie zeigen schon sehr viel, also das müssen offensichtlich genmanipulierte Wesen sein. Aber erstmal nein.
Ja. Nee, erstmal würde ich auch sagen nein. Aber.
Platz 8 der erfolgreichsten Filme, Avengers, der erste.
Ja. Ja.
Platz 9, Fast and the Furious 7.
Oh, hab ich nicht gesehen. Oh, kommt ja mal drauf an, wie realistisch die halt sind. Also ich weiß, dass die oft betitelt werden als nicht Fast and Furious, sondern Fuck Physics.
ja, stimmt. Okay. Das
ja, aber sagen wir mal nein. Ne?
Nee,
ja,
da würde ich auch nein sagen.
Also ich habe zum Beispiel hier Shaun und Hobbs oder wie er hieß, nicht gesehen. Aber da sah man ja schon im Trailer, dass da halt Science-Fiction-Elemente vorkommen. Also direkt, ne, dass der irgendwie so kybernetisch irgendwie verbessert wurde. Ich weiß nicht, wie es bei Fast
and Furious ist. Ja, im Zweifel nein. Und Platz 10, Frozen Teil 2.
Nein.
Ganz klar. Die hat praktisch dieselben Fähigkeiten wie Mr. Freeze.
Also wir haben hier die
Obwohl,
die
Top 10. X-Men, Zukunft ist Vergangenheit, zählt zu den Sci-Fi-Filmen.
Auf jeden Fall.
Ja, natürlich, klar.
Ey, allein die ganzen Comic-Filme sind auf jeden Fall Sci-Fi in absoluter Reinform. Die gehen von irgendwelchen Technologien aus, die es noch nicht gibt.
Ja, also man muss dazu ja sagen, dass die Comic-Verfilmungen der letzten 20 Jahre aus Magie Technologie gemacht haben. In eigentlich jedem Franchise.
Ja.
Ja. Und dadurch sind das alles Science-Fiction-Filme. Also Leute, ihr da draußen, die uns zuhört, obwohl ich nicht glaube, dass wir viele Leute haben, die Science-Fiction-Filme scheiße finden, aber falls doch, wahrscheinlich ist die Hälfte der Filme, die ihr geil findet, eigentlich Science-Fiction-Filme.
Ich wollte gerade sagen, weil Sci-Fi ist absolut kein Nischengenre. Sci-Fi ist nur ein sehr, sehr beliebtes Adaptionsgenre, so nennt man das. Und zwar, wenn man nämlich genreübergreifend arbeitet, wie zum Beispiel bei sowas wie Children of Men oder District 9 oder sowas.
Oh, District 9 war so fett.
Also wir haben
der von war den geil 10, ich hasse die Kameraarbeit bei District 9, aber ich mag den Film.
Ich finde das geil.
Wir haben von den 10 erfolgreichsten Filmen aller Zeiten jetzt spontan 6 als Sci-Fi-Filme identifiziert. Ich habe, das gehen wir jetzt nicht im Detail durch, aber bei den Top 10 bis 20.
Wieso? Laut Tobi sogar 7, weil Tobi glaubt ja, dass Schiffe echt so ein Riesending sind, laut Noah.
Und König der Löwen.
Nein. Richard, hast du mich falsch verstanden? Titanic ist kein Science-Fiction, denn das basiert auf realen Tatsachen. Ich habe König der Löwen zu Science-Fiction gezählt, weil ich glaube, dass das genmanipulierte Mutanten sind.
Also das war jetzt natürlich nur eine ganz kurze Stichprobe, die wir genommen haben mit den 10 größten Filmen aller Zeiten, erfolgreichsten, 6 davon Sci-Fi. Also man kann spontan schon wirklich sagen, Sci-Fi ist alles andere als ein Nischengenre, sondern es ist tatsächlich das umsatzstärkste Genre, das unser Kino nicht nur momentan, sondern seit Jahrzehnten hat.
Ja, Sci-Fi kombiniert aber mit Action vor allen Dingen noch dazu, weil sie halt auch immer so am kurz vorm nicht machbaren in der Technik halt auch laufen. Also all die Filme, die du darauf gezählt hast, sind halt auch technische Meilensteine jedes Mal gewesen.
Ja, vor allem Predator. Aber was wollte ich sagen? Genau, aber ich weiß nicht, ob es eine Überleitung ist. Ich benutze es jetzt mal als Überleitung. Es gibt schon etwas sehr Nischiges am Sci-Fi und das ist halt dieses High-Sci-Fi, wie man das nennen kann. Und da sind wir halt eben bei Dingen wie zum Beispiel The Expanse jetzt aktuell oder eben auch Star Trek aktuell, obwohl es ja, obwohl Picard ja wohl sehr mainstreamig läuft. Aber es gibt halt, oder The Arrival jetzt vor 3-4 Jahren oder wann er rauskam und so. Also es gibt im Science-Fiction-Bereich diese Unterkategorie, das hatten wir schon ein paar Mal in den Kack- und Sachgeschichten, das High Sci-Fi oder wie sieht das? Ich glaube, High Sci-Fi nennt sich das, ne? Und da wird's dann halt richtig nerdy, ne? Also da reden wir dann halt nicht mehr von Robert Downey Jr., der coole Sprüche ablässt, während er in einem magischen, schrägstrich technischen Anzug sitzt, sondern wo es dann halt, wie zum Beispiel bei The Arrival, um Kommunikationsstrategien geht und nicht mehr um Krieg oder ähnliches.
Das, was, also
oder um
der Begriff.
Künstliche Intelligenzen wie bei Ex Machina oder solche Sachen dann.
Genau.
Den Begriff High Sci-Fi habe ich auch schon gehört. Ich glaube, der bezeichnet eher so Sachen, die sehr weit in der Zukunft sind, während Low Sci-Fi sowas bezeichnet wie, hey, wir sind hier in einer realistischen Welt im Jahr 2025, es gibt nur eine neue technische Erweiterung, aber was du meinst, Tobi, es gibt bei Freaks, also das ist nichts, was der Normalo tatsächlich benutzt, so ein Ausdruck, und bei Freaks gibt es so die Unterteilung in Hard Sci-Fi und Soft Sci-Fi. Hard Sci-Fi bezeichnet Science Fiction, die sehr viel Wert auf technische Genauigkeit legt, auf Erklärung von Technik, auf Erklärung von Technologien, wo es halt ganz viel um so in Anführungszeichen harte Dinge wie Technik, wie Physik und so weiter geht. Ja, und da ist Star Trek tatsächlich noch eher ein, ich sag mal, ausgeglichener Vertreter. Also es gibt da gerade so in der Romanwelt gibt es ganz krasse Bücher, wie zum Beispiel vom Autoren Stanislaw Lem, den ich mega geil finde, wo über Kapitel hinweg beschrieben wird, wie genau die Kommunikation mit den Aliens oder wie jener und dieser Antrieb jetzt funktionieren. Im Gegensatz dazu gibt es die Bezeichnung Soft Sci-Fi, weiche Sci-Fi, wo die Technik eher in den Hintergrund tritt, sondern wo man sich eher um gesellschaftliche Konzepte oder vielleicht auch politische Visionen kümmert. Ja, also ja, im Prinzip ja. Oder ein sehr aktuelles Beispiel ist zum Beispiel The Handmaid's Tale. Das ist eine Serie, die auch gerade läuft, die super gute Bewertungen hat, die in Deutschland noch nicht so bekannt ist. Da geht's um eine Vision, wo die Menschheit. Da gibt's gar keine Sci-Fi-Technik. Da gibt's gar keine fortschrittliche Technik. Keine Raumschiffe, keine speziellen Waffen, nichts. Aber da gehen wir von einer Vision aus, wo plötzlich weltweit, global Frauen unfruchtbar werden. Und daraus entspinnen sich dann abgefahrene gesellschaftliche Entwicklungen. Das ist Soft-Sci-Fi in ihrer Reihenform.
Das ist ja
also das hat auch nichts damit zu tun, dass das eine besser oder schlechter wäre. Das eine ist eher technikbasiert, das andere ist eher, ich sag mal, gesellschaftlich orientiert.
Definiert man denn dann solche Dinge, also wenn man sie definieren muss, wie zum Beispiel The Arrival? Also da geht es ja auch weniger um Technik an sich, da geht es ja um so um diese First-Contact-Logik und dann halt sehr deep um Kommunikationsstrategien, also
das
ist ja wirklich
für
einen Kinofilm ziemlich deep um Kommunikationsstrategien.
Das würde ich sagen, ist Soft Sci-Fi dann, wenn wir nach den Kategorien gehen, die Fred gerade angesprochen hat, weil da geht es nicht darum, wie sind die auf die Erde gekommen, sondern geht es darum, was haben sie für einen Impact auf die Gesellschaft.
Ja, auf der anderen Seite.
Eigentlich ja nicht. Also es geht ja wirklich nur darum, mit denen zu reden.
Auf der anderen Seite nimmt sich zum Beispiel Arrival.
Also
zum Beispiel jetzt Arrival, gutes Beispiel, nimmt sich auf der anderen Seite halt aber auch sehr viel Zeit, ungewöhnlich viel Zeit für einen Mainstream-Film, auf so linguistische Spezialitäten, auf so auf so dieses wissenschaftliche Fach zu legen. Aber Leute,
das ist genau das, was ich meine.
Ja, aber solche
Sachen, wir können das nicht immer klar abgrenzen. Wir können das auch nicht immer klar abgrenzen, Leute. Das muss ich bewusst sein.
Wenn man jetzt zum Beispiel The Arrival ist ja jetzt nur ein Beispiel für ganz viele Filme, wo es so ist. Wenn ich jetzt die Kommunikationsstrategien von The Arrival zum Beispiel vergleiche mit den Kommunikationsstrategien, also wie wir sie erzählt bekommen und in welchem Detailgrad wir sie erzählt bekommen, vergleiche mit die von Star Trek. Da stinkt Star Trek halt vollkommen gegen ab. Die haben da halt einen Betasoiden und der sagt halt, was er denkt. So Ende der Technik, die dahinter steckt.
Ja, klar.
Und bei,
oder die haben
bei
halt
Arrival
einfach,
geht's ja richtig
Data,
tief rein.
Data, den sie aufmachen und da halt einfach ein Telefon aus dem rausholen oder sowas, ne? Also die Leute, haben da halt auch sogar noch sowas wie ja. Landline, also hier Festnetz.
Die Grenzen sind hier natürlich wie immer fließend. Es gibt auch extreme Genrevertreter von Büchern, die du eigentlich nur noch lesen kannst, wenn du Elektrotechnikingenieur bist. Wo, also das sind natürlich super extreme Nischenvertreter, aber ja, die Grenzen sind fließend.
Aber das ist aber, sorry, da müssen wir jetzt, also wenn dürfen wir weiter über Beispiele sprechen, weil mir fällt mich gerade aus
was der Literatur. Was wäre denn, warte mal, ich will mal ganz kurz wissen, was ist denn so ein typisches Beispiel für zum Beispiel Hard Sci-Fi? Du hast gesagt, Star Trek ist so das Leichtgewicht unter den Hard Sci-Fi, aber was ist denn wirklich so in den Filmen so Hard Sci-Fi?
Also wenn wir Literatur noch mit reinnehmen, dann ist Star Trek tatsächlich relativ soft, weil in der Literatur gibt's da ultra krassen Scheißdreck, wo über 50 Seiten lang erklärt wird, wie irgendein spezieller Kommunikationsmechanismus funktioniert oder wie irgendeine Technik funktioniert. Bei Starship Trooper gibt's zum Troopers, den wir auch besprochen haben, gibt es zum Beispiel im Roman auch Hard-Sci-Fi-Elemente, wo 5, 6, 7 Seiten lang erklärt wird, wie die Technik funktioniert, mit der die ihre Fallschirmjäger-Drops auf den Planeten landen. Hard-Sci-Fi heißt einfach, dass technische oder wissenschaftliche Konzepte sehr detailliert beschrieben werden. In der Filmwelt, wenn wir die Literatur weglassen, wenn wir nur die Film- und Serienwelt nehmen, könnte man Star Trek als Hard-Sci-Fi bezeichnen, weil da mehr als 2 Sätze darüber verloren werden, wie das jetzt mit dem Warp-Antrieb funktioniert.
Okay, weil ich würde jetzt
zu den spannendsten Szenen der Serie gehört, wie Jodie LaForge versucht, einen Test durchzuführen.
Zum Beispiel. Ja. In der Serien- und Filmwelt, wo alles etwas fixer und oberflächlicher ist, könnte man das als Hard Sci-Fi bezeichnen.
Ich würde zum Beispiel auch sagen, sowas wie Blade Runner, als auch Blade Runner 2049 sind Soft Sci-Fi.
Stimme ich zu.
Aber sowas wie zum Beispiel Ex Machina. Oder, I Am Legend, nicht I Am Legend, hier I, Robot würde ich da jetzt eigentlich nicht zu zählen. Ich bleib mal bei Ex Machina oder Minority Report. Das würde ich fast schon als Hard Sci-Fi bezeichnen.
Bleib mal ganz kurz bei, was war das erste Beispiel? Blade Runner. Blade Runner ist ein tolles Beispiel für Soft Sci-Fi, weil die Technik dahinter, die Wissenschaft, die Details sind egal.
Ja,
darüber wird
genau.
Nicht gesprochen.
Nee, die wird einfach
Details
angewendet.
Die Details sind wurscht. Blade Runner beschäftigt sich mehr mit philosophischen Fragen, mit gesellschaftlichen Fragen.
Ich habe bis heute noch nicht verstanden, was ein Replikant ist.
Das also ist halt
was genau ein Replikant ist.
Das ist halt ein biologischer Android.
Der stirbt nach 5 Jahren und das macht einen Replikanten aus.
Ja, also die Handlung des Films habe ich schon verstanden, aber ich meine, Soft Sci-Fi, so dass die halt keine Rolle, dass die Technik dahinter keine Rolle spielt. Der Film erklärt mir nicht genau, was die sind. Der Film erklärt mir halt, welche Auswirkungen das hat, dass das im Prinzip künstliche Menschen sind und dass die schnell draufgehen und dass die halt revolutionieren, wenn du so willst. Aber es wird mir nicht erklärt, wie werden die hergestellt, woraus bestehen die, wie wird das gemacht.
Ja, genau.
Und so weiter. Und nach welchem Vorbild und so.
Ich habe das halt verstanden, dass die halt so gesehen biologisch sind, halt nur mit so einem Off-Switch. Mehr oder weniger. Also die sind
ja,
schon
genau,
so
aber das ist ja der Unterschied dann zwischen Hard und Low Sci-Fi.
Nee, stimmt, man nimmt das einfach so hin, ne? Man nimmt
Leute,
das einfach
kurz,
nur so hin. Man sagt, das sind Replikanten und dann weißt du, was ihre Gesetze... Wie bei Gremlins. Du weißt, was die Gesetzmäßigkeiten von ihnen sind. Du weißt aber sonst nichts.
Ja,
du
genau.
Weißt nicht, wie es funktioniert.
Der Unterschied zwischen Hard- und Soft-Sci-Fi ist nicht, ob der Android aus Metall oder aus Fleisch besteht. Ja. Der Unterschied zwischen Hard- und Soft-Sci-Fi ist, wie genau dir das erklärt wird.
Ja. Oh, da fällt mir ein, zum Beispiel in Star Trek Picard. Da sind wir zumindest an der Stelle bei den Androiden unheimlich Soft-Sci-Fi-mäßig unterwegs, weil ja, es wird ja gesagt hier, Soji und wie heißt die andere nochmal? Asha,
glaube ich.
Das sind biologische Androiden. es wird nie erklärt, wie das, also was das bedeutet. Und das hat mich von der ersten Folge an genervt, dass sie darüber nicht sprechen. Also sind das dann Klone? Ist das Frankensteins Monster? Keine Ahnung, wir sehen ja nachher nur noch diesen Golem, aber das ist ja nochmal was völlig anderes. Also das ist irgendwie, das fand ich ein bisschen doof, muss ich sagen.
Ja. Leute, jetzt wird's ernst. Jetzt wird's ernst, Leute.
Jetzt erst.
Was ist denn typisch Sci-Fi? Wir haben schon mit ein paar Begriffen rumjongliert. Ich spoiler vorweg. Das Genre Sci-Fi hat ein in Anführungszeichen Problem. Es ist kein echtes Problem. Ich benenne es jetzt nur so. Es ist griffiger, das in Anführungszeichen Problem, dass es schwer greifbar ist. Wir haben ja schon in unserer Filmschissenschaft Actionfolge über allgemeine Genre-Definitionen gesprochen. Also Genres sind stereotype Formen des Erzählens, Darstellens oder Gestaltens, die sich über Handlungsmotive, Dramaturgie, Standardsituationen, audiovisuellen Stil oder Ort zum Beispiel definieren können. Und das ist beim Sci-Fi-Genre extrem schwierig. Das wirklich zu fassen und eindeutig zu definieren. Ich habe hier zum Vergleich für euch mal vier Filme, die wir miteinander vergleichen können. Ja, zum einen als erstes Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft. Kennt ihr den noch?
Ja
mega cool.
Rick Moranis, ja natürlich.
Rick Moranis, genau.
Ist tatsächlich eine Art Remake eines Uraltschinkens namens The Incredible Shrinking Man. Die Story, ein Typ oder hier eine Familie wird einfach geschrumpft.
Ja.
Zweites Beispiel, Star Trek. Irgendein Star Trek Kinospielfilm. Reicht für den Vergleich zu sagen, allgemein Star Trek.
Ja. Mhm.
Drittens, Matrix. Mhm. Viertens, Inglourious Basterds. Der tatsächlich eindeutig dem Sci-Fi-Genre der Alternativweltgeschichte zugeordnet wird.
Echt?
Okay. Auf jeden Fall.
Ja.
Inglourious Basterds geht von der Idee aus, was wäre, wenn es diese Nazi-Jägertruppe gegeben hätte und die Hitler ermordet hätten. Spoiler.
Ah, okay, gut.
Das ist Science-Fiction.
Du kneifst mich selber in den Arsch, wenn ich gesagt habe, Sci-Fi ist das Genre, das immer die Frage stellt, was wäre, wenn. Aber, ja na klar, dann sind Märchen auch, Märchen auch Sci-Fi.
Ja, nicht von der Realität aus.
Doch.
Was Science-Fiction-Filme scheinbar erstmal verbindet, ist, dass sie von der Realität ausgehen. Und ich meine jetzt nicht, dass der Film in der Realität spielt, sondern in der Handlung eines Science-Fiction-Films, ich denke jetzt laut, ne, gab es irgendwann mal einen Punkt, der unserer Realität gleicht. Und das ändert sich.
Das ist aber sehr allgemein.
Nee, lass mich meinen Vergleich erstmal beenden. Dann wird es nämlich etwas klarer, glaube ich.
Achso, du wolltest weitermachen, weil ich wollte Filme jetzt miteinander vergleichen.
Ja. Pass auf. Jetzt vergleichen wir diese vier Filme. Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft, Star Trek, Matrix, Inglourious Basterds. Der Ort der vier ist komplett unterschiedlich. Wir haben bei Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft, das Zuhause, den heimischen Garten. Wir haben bei Star Trek den tiefen Weltraum. Wir haben bei Matrix die Erde. Wir haben bei Inglourious Basterds auch die Erde, konkret England und Deutschland. Jetzt gehen wir weiter zur Zeit. Auch hier komplett unterschiedlich. Ja. Gegenwart, ferne Zukunft. Bei Matrix haben wir die nahe Zukunft. Wir wissen nicht genau wann, aber es ist eher die nahe Zukunft. Wir haben bei Inglourious Basterds sogar die Vergangenheit. Jetzt gehen wir weiter zum visuellen Stil. Bei Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft, haben wir einen realistischen Stil. Ja. Die normalen 90er. Wir haben bei Star Trek einen futuristischen Stil. In der Filmwissenschaft wird auch manchmal der Begriff retrofuturistisch benutzt. Die Uniformen bei Star Trek werden tatsächlich als retrofuturistisch bezeichnet.
Zu Recht.
Ja,
also übersetzt, so hat man sich in den 60ern oder in den 80ern die Zukunft vorgestellt. Das ist retrofuturistisch.
Genau. Bei Matrix haben wir einen Mischmasch beim Stil, einen Mischmasch aus Realismus und postapokalyptisch. Und wir haben bei Inglourious Basterds den visuellen Stil historisch.
Ja.
So, und auch bei der Handlung sind alle vier extrem unterschiedlich. Was ich damit einfach nur kurz darstellen möchte, es ist sehr schwierig, das Sci-Fi-Genre eindeutig zu definieren und allgemeingültige Merkmale zu nennen?
Nee. Ja, also visuell, ja, bin ich voll bei dir. Innerhalb der Geschichtsstruktur, also der dramaturgischen Struktur, eigentlich nicht. Das ist im Prinzip das, also was ich gerade schon mal so laut dachte und was Rich am Anfang gesagt habe, es ist halt diese Prämisse, was wäre wenn? Also was Science Fiction macht, ist halt, wie gesagt, früher oder später gab es mal den Punkt X, wo alles noch so war, wie es jetzt ist oder war, wie auch immer. Zeitlinie spielt keine Rolle, ein Schnittpunkt mit der Realität. Und irgendwann wird dieser Punkt verändert. Ob das jetzt wie bei Star Trek zum Beispiel in der Vergangenheit liegt oder bei Inglourious Basterds am Ende des Films passiert, also dass Hitler getötet wird, ist ja erst am Ende des Films. Und ab da beginnt im Prinzip die Science-Fiction Geschichte, wenn du so willst. Also ab da verändert sich ja die Realität. Bei Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft, ist es so im Ende des ersten Drittels, dass halt die Maschine eingesetzt wird, dass die Kinder geschrumpft werden. Bei Matrix liegt es weit in der Vergangenheit. Da ist es halt da, wo die Menschen den Krieg gegen die Roboter verloren haben. Also man nimmt die Realität, egal wann sie stattgefunden hat im Laufe der Handlung, und verändert sie durch ein oder mehrere Faktoren hin zu der Geschichte, die man gerne hätte. Also im Unterschied zum Beispiel zum Fantasy spielt er in völlig anderen Welten für gewöhnlich oder nimmt, also verändert nicht die Realität, sondern nimmt die Realität oder stellt eine Parallele zur Realität auf. So als Beispiel jetzt Harry Potter. Ja, wir haben Punkt X, wo der Hauptprotagonist erfährt, dass es das gibt. Aber es gab es schon immer. Das zieht sich auch, weiß ich, Krieg der Elfen und bla bla, das zieht sich überall durch. Also wenn man jetzt Filme hat, wo die Realität eine Rolle spielt, dann hat die Fantasy schon immer existiert. Von mir aus auch hier, wie heißt der, Highlander oder so. Also diese Dinge gab es schon immer, auch wenn die in unserer Realität, die laufen halt parallel zu unserer Realität. Und es wurde nicht etwas verändert, um die Realität, also die neue Science-Fiction-Realität zu erschaffen. Das war sehr oft das Wort Realität in wenigen Sätzen.
Ja, aber abgesehen, also auf dieses Was-wäre-wenn gehe ich später auch noch ein, aber lass das mal kurz beiseite. Von der grundsätzlichen Handlung haben wir hier auch vier sehr unterschiedliche Filme. Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft. Eine Familie versucht im Mikrokosmos des eigenen Gartens zu überleben. Star Trek sind jetzt unterschiedliche Dinge, aber oft so Kontakt mit fremden Aliens. Matrix, Menschen versuchen ihrem kognitiven Gefängnis zu entkommen. Inglourious Basterds, wir müssen Hitler töten.
Oh, ja, gut, schwierig. Aber das kannst du aber in jedem Genre machen. Du kannst auch sagen, ja. Harry Potter, ein Junge versucht erwachsen zu werden und gegen das Böse zu kämpfen. Herr der Ringe, jemand versucht einen Ring zu zerstören.
Es Highlander, gibt zum Beispiel... Also, nee, warte mal, aber das Ding ist halt auch zum Beispiel Harry Potter und Herr der Ringe ist ja in dem Bereich Fantasy und nicht Science Fiction.
Ja, das sag ich ja.
Aber womit Fred uns halt versucht, glaube ich, aufs Eis zu locken, wirklich, ist halt da ein Glorious Bastard. Weil Tobi, ich bin da vollkommen bei Tobi, muss ich erstmal sagen, in vielerlei Hinsicht, weil das Thema Sci-Fi bei all den Filmen, die du ansprichst, bis auf ein Glorious Bastards, haben alle Sci-Fi-Elemente. Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft, hat die Technologie. Star Trek zum Beispiel hat die Zukunftsversion, die Gesellschaft und die Technologie. Was hattest du noch?
Matrix und Inglourious Basterds.
Matrix hat die Dystopie und die Technologie, also die Abgabe von Menschen als herrschendes Individuum hin zu den Maschinen. Und was war noch?
Inglourious Basterds.
Und Inglourious Bastards.
Das ist halt eine historische Fiktion. Das Ding ist halt,
ich hab sagenhaft viele beschissene Hausarbeiten gelesen zum Thema Inglourious Basterds halt auch, also gute und beschissene, wo die Frage versucht wurde zu klären, was für ein Genre ist Inglourious Basterds? Und die meisten haben sich dann irgendwann auf das Thema Märchen geeinigt, und zwar aufgrund einfach sie gesagt haben, dem Sci-Fi ist es nicht ganz zuzuordnen, weil es halt nicht die Ansprüche erfüllt im Sinne von Technologie. Und,
das ist kurzsichtig.
Das ist definitiv kurzsichtig, aber darauf wurde sich geeinigt, weil, und zwar, und das ist noch kurzsichtiger, gesagt wurde, der Film beginnt mit Once Upon a Time in France.
Also lass mich bitte ganz, ja toll, deswegen, in einer weit, weit entfernten Galaxie vor langer, langer Zeit.
Ganz genau. Also, ey, Alter, wir haben auch gesagt, Star Wars ist nicht eindeutig dem Sci-Fi zuzuordnen.
Lass mich euch bitte ganz kurz bremsen, so sehr es mir leid tut. Ihr denkt ja sehr, ihr denkt schon ein bisschen sehr advanced gerade. So, ihr galoppiert gerade schon voraus, mega geil. Aber viele Genres lassen sich durch Stereotype Handlungsmotive definieren. Beispiel: bei Kriegsfilmen geht es im Prinzip fast immer darum, dass eine Streitmacht eine gegnerische Streitmacht in irgendeiner Form überwinden muss. Beim Western-Genre geht es im Prinzip fast immer darum, dass ein Outlaw oder vielleicht ein Gesetzeshüter auch eine andere Gruppe von Menschen überwinden muss. Ja, hier haben wir tatsächlich vier grobe Handlungsstränge. Lasst mal dieses was wäre wenn weg.
Nee, aber das kannst du nicht weglassen.
Wir haben das auch nicht weglassen,
finde ich nämlich auch.
Ich will es deswegen weglassen, weil es ein Punkt ist, der erst später kommt.
Ihr weil Bitches, das meine Bachelorarbeit okay? revidieren würde.
Nein, eben nicht, weil es das Ganze unterstützt, aber weil das der Hero ist, den wir erst später ins Feld führen. Versteht ihr?
Ja, okay, ich verstehe. Ja.
Das ist der Hero, der erst später kommt, um das aufzulösen. Okay. Aber ihr müsst ja schon, ihr müsst mir schon zustimmen, dass das vier Filme sind, die sehr unterschiedlich sind in diversen Gesichtspunkten. Ne?
Finde ich nicht mal so, aber okay, wenn du möchtest, stimme ich dir zu.
Da hat er schon recht. Also die sind wirklich extrem unterschiedlich. Also am ähnlichsten sind sich da noch Matrix und Star Trek. Nee, die sind nur in zwei unterschiedliche Richtungen gelaufen, aber die Idee ist erstmal die gleiche. Nee, ich weiß nicht genau, wie der zeitliche Abstand zwischen Matrix, also zwischen Realität und Roboter sind. Bei Star Trek sind es, lass mich nicht lügen, 400 Jahre, glaube ich, ne? Also wir sind im 24. Jahrhundert, also 300 Jahre. Deswegen glaube ich, also du hast recht, die sind sehr unterschiedlich, obwohl Matrix und Star Trek, finde ich, relativ nah beieinander sind. Nur halt in zwei verschiedene Richtungen entwickelt.
Also ich muss sagen, ich finde bei den vier Filmen, die Fred genannt hat, sind drei davon sich sehr ähnlich und der vierte fällt raus.
Präsentiert diese vier Filme mal einem Noob. Präsentiert diese vier Filme mal jemandem, der sich nicht so wie wir mit Filmen oder wie unsere Hörer sich intensiv mit Filmen beschäftigt, und der wird sagen, boah, das sind vier sehr unterschiedliche Filme. Ich will damit ja nicht sagen, dass das irgendwie scheiße wäre oder dass das Science-Fiction-Genre scheiße oder falsch wäre oder dass das Probleme hätte. Ich will damit nur, dass die Wahrnehmung schärfen, dass es ein unfassbar vielseitiges Genre ist. Mhm. Es gibt im Science-Fiction-Genre, also wenn du auf die Straße gehst und du fragst 100 Leute, was ist Science-Fiction?
Star Wars.
Dann sag ich dir ohne Scheiß.
Star Trek, sagen
die meisten. Mehr als die Hälfte der Leute sagen dann, ja, da geht's um Raumschiffe und Weltraum und um die Zukunft.
Okay, ja.
Und bei vielen Sci-Fi-Filmen trifft das zu. Aber es gibt auch eine ganze Menge Filme, wo wir diese Elemente nicht finden. Mhm. Es gibt bei der Sci-Fi typische Handlungsmotive, wie zum Beispiel Mensch gegen Wissenschaft, der künstliche Mensch, das künstliche Leben, Utopie und Dystopie, Reisen in unbekannte Welten, in den Weltraum oder auch in den inneren Raum, in den eigenen Körper, Kontakt mit dem Fremden, neue Technologie. Es gibt typische Figuren wie den Helden, das Mädchen, den Wissenschaftler, das Monster, finden wir aber auch in anderen Filmen. Es gibt auch so typische optische und designtechnische Items, wie krasse Special Effects, wie eben solche Space-Sachen, futuristischen Look und so weiter.
Zum Beispiel für die meisten.
Aber du kannst das Genre Science Fiction mit diesen Dingen nicht hundertprozentig greifen, denn bei allen Punkten, die ich gerade nur kurz in den Raum geworfen habe, bei allen Punkten kann ich dir aus der Hüfte geschossen mehrere Werke nennen, die das gar nicht machen. Ne?
Ja,
die gar nichts mit Raumschiffen oder Aliens zu tun haben, die gar nichts mit Reisen in den fremden Raum haben, vielleicht beim optischen Stil auch ganz anders sind.
Das ist das Schöne am Genre Sci-Fi, weil wenn du es so behandeln würdest, wie es definiert ist, dann wären das sagenhaft langweilige Filme oder jedenfalls nur für eine sehr, sehr kleine Nische halt gemacht. Und Sci-Fi lässt sich halt so schön adaptieren auf andere Genres, wie zum Beispiel Dramen oder halt auch Action oder auch Horror, Alien. Wie gesagt, das sind so Vertreter, die sind da ganz, ganz groß. Zum Beispiel, was ich persönlich finde in der Neuzeit gerade so, was ein sehr, sehr, sehr Sci-Fi per Definitioner Film ist, weswegen ich ihn auch so sehr mag, ist Ex Machina. Den mag ich sehr. Der ist, was das angeht,
ich finde den ehrlich gesagt ein bisschen überschätzt, aber der war gut.
Ich finde den super geil, weil er halt einfach wirklich diese Expertise des Sci-Fi-Films halt doch so zu fast 100% trifft, aber zum Beispiel ein anderer sehr guter Vertreter, einer meiner Lieblingsfilme, der auch zum Sci-Fi zählt, der aber eher die dramaturgische oder die dramatische Komponente dieser ganzen Expertise rum um Sci-Fi behandelt, ist Her.
Ja. Super fantastisch. Geil. Oh, Her ist ein geiles Beispiel.
Ja.
Her, ja, also Her trifft an einer Stelle
mit Joaquin Phoenix
klassische
und,
Definition.
Wie hieß die? Scarlett Johansson. Super geiler Film. Kann ich nur genau. Ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme.
Joaquin Phoenix, der sich in sein Betriebssystem verliebt.
Genau. Und der ist ein schönes Beispiel. Also Fred, was du vorhin meintest, diese klassische Definition eines Sci-Fi-Genres, so was die meisten Leute darin sehen, hat er an einem Punkt. Er spielt in der Zukunft. Ja. Nicht weit, aber ein bisschen. Also man sieht so, und das finde ich an diesem Film so geil, mal abgesehen davon, dass die schauspielerische Leistung der beiden Hauptdarsteller großartig ist.
Ja, Mann.
Der Film hat das optisch so geil umgesetzt. Es gibt so Kleinigkeiten, wie eine Diskussion über Smoothies, dass der Film was anderes behauptet als unsere jetzige Realität. Oder dass sie an den Strand gehen und der so unendlich überfüllt ist. Oder also wirklich, also noch mehr, als es heutzutage der Fall ist. Hm. Oder dass Leute dafür bezahlt werden, Liebesbriefe oder ich vermisse dich Briefe zu schreiben.
Ja.
Also so winzige Nuancen in der Gesellschaft, die sich verändert haben, abgesehen von der Überbevölkerung vielleicht, werden dann nur so angedeutet. Und dass das Science Fiction ist, steht erstmal außer Frage. Du schaust diesen Film an, dir ist vollkommen klar, dass es Science Fiction ist. Wenn du aber 2 Meter weiter denkst, ist die Frage, abgesehen davon, dass die Jahreszahl höher ist, ist das unheimlich schwer zu vergleichen mit Terminator oder mit Star Trek oder so, weil es hat nichts von diesen ganzen Gedankenspielen, von diesen, also weder das Horror-Ding aus Terminator, also die Gefahr der Maschine, noch dieses Entdeckertum, dieses weite, offene, wie bei Star Trek oder Expanse oder ähnliches, sondern da geht's so ganz nah um den Menschen an sich.
Ja.
Also Soft Sci-Fi praktisch at its best.
So, ja, was das passiert? Ist so Menschen-Mikrokosmos. Das ist einfach wie
genau,
bei all der technologischen Überlegenheit, die der Mensch aufgebaut hat oder die zur Verfügung steht, du hast den Menschen als einzelnes Individuum in dieser völlig viel zu großen Welt, in dieser völlig übertechnologisierten Welt, der sich nach was Greifbarem sehnt, Liebe in dem Fall, und die findet durch die Technik, durch ein Betriebssystem, durch eine künstliche Intelligenz. Und das macht diesen Film so besonders. Oh, ohne großes Drama. Oh, der zeigt das, das finde ich bei diesem Film so sagenhaft. Manche finden ihn langweilig, aber das liebe ich an dem Film so. Er zeigt das normale Leben in der Zukunft. Und das finde ich sagenhaft gut.
Darauf wollte ich gerade hinaus, weil du gerade so über die Technik und so gesprochen hast. Ja, die ist natürlich, spielt die eine große Rolle, weil es halt um künstliche Intelligenz geht. Aber es wird überhaupt nicht groß thematisiert. So, das ist so, ja, das ist ein Betriebssystem. Ende der Technik. So, und ja, am Ende kommt dann nochmal ein bisschen Technik und so, weil die sich weiterentwickeln und so. Aber ansonsten geht es darum nicht. So, es geht wirklich nur um den kleinsten gemeinsamen Nenner, nämlich der einsame Dude in einer überfüllten Welt.
Ja. Ja. Und das ist halt spannend.
Also das ist auch Science Fiction.
Und die AI, die das akzeptiert und mitlernt vor allen Dingen und selber dann dahingehend auch lernt, dass Menschen einsam sind, also sie dementsprechend auch einsam wird und die zusammenfinden. Und das ist sagenhaft gut in dem Film.
Ja, ich möchte mal zu einem weiteren Thema kommen. Und zwar, jetzt werden wir immer deeper hier, zum Thema Erzählstrukturen beziehungsweise erzählerische Mittel. Ich habe gelesen zum Thema Sci-Fi, dass es eine klare Besonderheit hat in Bezug auf Erzählstrukturen. Es gibt keine Besonderheit.
Nee.
Die meisten Filme sind sehr klassisch erzählt. Es gibt zwar Ausnahmen, die aber meistens Außenseiterwerke sind. Und was krass ist, dass gerade Werke mit extrem abgefahrenen Welten, wie zum Beispiel Matrix oder zum Beispiel Inception, sind relativ klassisch erzählt, weil man sie sonst wahrscheinlich auch nicht verstehen würde. Also die sind immer sehr linear erzählt, oft klassische Dreiakter, relativ konservativ meistens.
Da muss ich ganz kurz Tobis und meinen ehemaligen Regiedozenten Norbert Skowanek zitieren. Sci-Fi. Wer einen puren Sci-Fi-Film möchte, der liest das Betriebshandbuch oder das Lehrlingshandbuch von Elektrotechnikern. Wer Geschichte dahinter möchte, liest ein Drama. So, danke.
Ja. Also der Mix von beidem ist gutes Science-Fiction.
Ganz genau. Ja,
Also das ist ja tatsächlich so ein, deswegen, das war ja das, was ich am Anfang oder ganz am Anfang meinte, was wir schon ein paar Mal angespielt haben, dass Science Fiction im Prinzip ein Genre ist, das nur durch Hybridisierung leben kann. Ja. Weil die Idee der Science Fiction, also wörtlich genommen, der wissenschaftlichen Fiktion, egal wie geartet, ob es das Töten von Hitler ist oder das Handy, das du versuchst zu bumsen, es ist wirklich absolut irrelevant. Das kann nur innerhalb einer Handlung funktionieren. Und die Tatsache, dass ein Roboter aus der Zukunft in die Vergangenheit kommt, um dich zu töten, das ist ein Anstoß für eine Handlung, ist aber kein Science Fiction. Science Fiction ist halt, wie funktioniert, also ne, ich gehe jetzt von dem wörtlichen Sinne des Wortes, des Begriffs Science Fiction aus, wie funktioniert es mit den Zeitreisen der Roboter und so weiter. Das ist keine Handlung. Eine Handlung ist, dass er zurückkommt und jemanden zu töten. Und da bist du in einem Actionfilm beziehungsweise im Horror oder Drama. Also genau. So die Science Fiction ist im Prinzip, wenn du so willst, dahingehend kein eigenes Genre, sondern ein Werkzeug zur Erweiterung von anderen Genres.
So, und jetzt kommt's. Science-Fiction-Filme sind meistens relativ normal erzählt, weil Science-Fiction-Filme wollen normalerweise nicht verfremden, sondern naturalisieren. Muss ich kurz ein bisschen ausholen. In der Filmtheorie gibt es was, das nennt man primäre Verfremdung oder auch formale Verfremdung.
Genau.
Das bedeutet, dass man die sogenannten formalen Mittel, so nennt man das in der Filmtheorie, verfremdet. Also formale Mittel sind so Sachen wie Kameraperspektive, wie sieht das Set aus, Bildmontage, also wie ist es geschnitten, oder Einstellungsgröße, also wie nah bin ich dran oder wie nah bin ich weg. Beispiele für eine primäre Verfremdung, also für eine formale Verfremdung, ist zum Beispiel bei Matrix der Bullet-Time-Effekt, wo wir um Neo rumfahren. Ne? Beispiel für eine primäre Verfremdung ist zum Beispiel, den kennen wir alle aus Tarantino-Filmen, den sogenannten Trunk-Shot, wenn die Kamera aus dem Kofferraum rausfilmt. Das ist eine voll unnatürliche Perspektive.
Ein sehr schönes Beispiel da, finde ich, ist Breaking Bad. Die machen das andauernd. Irgendwo eine GoPro dran schnallen und die merkwürdigsten Perspektiven erschaffen.
Es gibt zum Beispiel auch es gibt zum Beispiel auch den sogenannten Dutch Angle. Das so nennt man das, wenn die Kamera absichtlich voll schief hängt. Also wenn man voll schief wo reinfilmt, das soll so das Gefühl für Desorientierung, Chaos, Verrücktheit, Unkontrollierbarkeit schüren. Ja. Das ist so primäre, formale Verfremdung. Und natürlich finden wir hin und wieder solche Dinge in Filmen. Aber grundsätzlich benutzt Science Fiction das nicht ausgeprägt, sondern Science Fiction möchte eher naturalisieren. Wir haben hier zum Beispiel als Beispiel Avatar. Das
ist gut.
Ja. Pass mal auf, Beispiel Avatar. Ne? Mhm. Wie heißt die Welt bei Avatar nochmal, der Planet Pandora?
Pandora.
Diese Welt ist absolut prädestiniert für eine formale Verfremdung. Da gibt's krasse Größenunterschiede. Alles ist mega groß. Dieses Alien-Volk ist auch viel größer als die Menschen. Es gibt abgefahrene Tiere- und Pflanzenwelt. Die werden formal, also das ist prädestiniert für krasse Kameraperspektiven, für abgefahrene Schnitte, für Perspektiven, wo man sieht, wie groß das alles ist. Aber der Film nutzt das absichtlich überhaupt nicht, sondern im Gegenteil, Aliens in der Science Fiction werden meistens naturalisiert, sprich alltäglich dargestellt. Bei Serien wie Star Trek sehen wir das ständig. Die Aliens, die Vulkanier, Romulaner, die Klingonen und so weiter, das sind normale Dudes, die uns im Alltag begegnen, die mit uns am Tisch sitzen. Natürlich ist der Klingone ein bisschen aggressiver als du und ich, aber die werden eher naturalisiert, also alltäglich dargestellt als Teil unseres Lebens.
Klassiker auch dahingehend, die Alien-Filme, ich kann nur immer wieder drauf kommen. Die Crew, die wirken wie Truckerfahrer und selbst der Android in der Crew macht dieselben Arbeiten wie alle anderen auch. Also du merkst nicht mal, bis er zerfetzt wird, weißt du nicht mal, dass es ein Android ist.
Naturalisierung.
Ich möchte an der Stelle einen Tipp aussprechen, und zwar, das kennen wahrscheinlich die meisten von Frank Schätzling, der Schwarm. Ja. Da geht es ja darum, dass das irgendwas Unbekanntes irgendwie in irgendeiner Form, die ich nicht spoilern will, irgendwie die Menschheit angreift. Und
nee, da spoiler das nicht. Ich habe das Buch gelesen, also jeder soll das Buch lesen.
Ja, aber da gibt's nämlich einen Gedankengang, der ist nicht spoilernd, sondern das ist ein Gedankengang, den der Autor im Prinzip macht über eine Figur. Und das ist halt das, so dass sie lange nach irgendwas suchen, das man irgendwie kennt und nicht auf die Idee kommen, dass eine, also nicht außerirdische, egal, eine andere Lebensform, die nicht dem entspricht, was wir kennen, dass die die nicht finden, weil die nicht wissen, wie das auszusehen hat. Und dass es unheimlich schwierig ist, eine Lebensform, also A, zu finden, aber B, auch generell zu kreieren, die nicht naturalisiert ist.
Ja.
So viel kann ich verraten. Frank Schätzing hat es hingekriegt, aber halt auch nicht visuell. Das ist halt ein Buch. Muss man mal schauen. Ich weiß nicht, Gott sei Dank gibt es noch keine Verfilmung. Es ist halt wirklich schwierig. Star Trek zum Beispiel macht das, wenn die jetzt versuchen, irgendwas nicht naturalisiert darzustellen, sind das grundsätzlich Space Clouds oder ähnliches. Ja. Es sind irgendwelche Lichter. So, die haben humanoide Lebensformen. So, Star Trek benutzt den Begriff humanoid etwas falsch, aber so, das sind prinzipiell alles irgendwie humanoide Lebensformen.
Zwei Arme, zwei Beine.
Genau. Und bei Star Trek sind ja Humanoide immer nur Menschen und alles andere sind dann halt Klingonen.
Das wird mal so benutzt, aber ja.
Genau. Also der Begriff ist da sehr vage bei Star Trek. Aber humanoid heißt ja erstmal, ne, sieht aus wie ein Mensch, nur ein bisschen anders. Oder in dem Fall ein bisschen anders. Und alles, was nicht so aussieht, ist irgendwie transzendent.
Ja,
das finde ich total abgefahren. Also da gibt's nichts.
Ich dachte ich mein, da immer gar nicht
die,
so drauf.
Selbst die
drauf
Viecher bei Independence Day sind super humanisiert. Ne, ich meine, die haben auch zwei Beine, zwei Arme. Gut, die haben ein paar Tentakel am Rücken. Aber das war's. Und wenn du die aufschneidest, sind die den Menschen sogar noch ähnlicher.
Ich glaube, also ich muss Star Trek dann wirklich auch nochmal ein zweites Mal gucken, weil Tobi, ich konsumiere einfach nur so. Tobi scheint das viel dezidierter zu schauen als ich.
Ich stehe auf den Scheiß, ich finde das super.
Also ich finde es auch, ich finde es super geil, aber ich muss auch ehrlich gesagt, ich genieße auch das Berieseln hier und da.
Primäre Verfremdung, also wenn wir mit den Mitteln des Film schaffens verfremden, Kameraeinstellungen und so weiter. Es gibt auch noch die sekundäre Verfremdung oder auch diegetische Verfremdung. Diegetisch heißt in der Story. Und das ist das, wo sich Sci-Fi bedient. Abgefahrene Sachen in der Sci-Fi werden meistens sekundär, also in der Handlung verfremdet. Gutes Beispiel. Im Film Soylent Green, den wir schon besprochen haben, gibt es eine Szene, wo der Hauptdarsteller in einer Wohnung ist, vor einem Wasserhahn. Und alles sieht voll normal aus. Normales Wohnzimmer, normaler Wasserhahn, normale Klamotten bei den Leuten, normale Kameraeinstellung. Aber der Typ geht in dieser Szene voll ab auf diesen Wasserhahn und ist völlig fasziniert davon, dass in diesem Haus fließendes Wasser herrscht, weil die fließendes Wasser existiert, weil die ja in so einer abgefahrenen Dystopie leben. Hier gibt es eine Verfremdung, die nur in der Handlung vollführt wurde. Mhm. Weiteres Beispiel, Angriff der Killer-Tomaten. Das ist ein Trash-Film, aber ein gutes Beispiel dafür. Da werden Leute von Tomaten angegriffen und das sind keine Sci-Fi Special Effects Tomaten, das sind normale Tomaten. Die Leute reagieren auf diese Tomaten aber in ihrem Acting, in ihrem Schauspiel, als wären das Killer. Ja. Weiteres Beispiel, Androiden, Data bei Star Trek. Data ist ein Mensch, der silbern angemalt wurde. In vielen Filmen unterscheiden sich die Androiden optisch gar nicht von den Menschen, sondern nur durch die Handlung, wie man darauf reagiert, werden die abgegrenzt. Noch ein Beispiel habe ich bei den Avengers, bei den Guardians of the Galaxy. Rocket. Mhm. Das ist ein normaler Waschbär. Mhm. Nur durch die Handlung, dadurch, wie Menschen auf ihn reagieren und dass er spricht, wird die Verfremdung vollzogen.
Ja. Einspruch, Rocket ist kein normaler Waschbär.
Ich wusste, aber, dass das kommt, aber das ja, ist das rein stilistisch gesehen, ist das ein Rocket, normaler Waschbär. Die
Rocket
Handlung
wird
irrelevant. Ja.
Rocket wird formal, Rocket wird formal mit den Mitteln des Films nicht verfremdet. Er wird nur innerhalb der Handlung verfremdet,
genau.
Dadurch, dass er so agiert wie ein Mensch.
Aber nur weil er
und
aussieht
die Story,
wie ein
die dahinter
Waschbär, steckt. Sagst du, er ist ein normaler Waschbär?
Nein.
Richard, was wir sehen, ist ein Waschbär.
Er sieht aus
Waschbär.
Wie ein Waschbär.
Aber ein Waschbär, der sich, lass mir die Handlung mal außen vor, weil, wir haben einen normalen Waschbär. Formal sehen wir einen reinen Waschbär. Was aber die Handlung daraus macht, ist ein aufrecht gehenden Waschbär, einen sprechenden Waschbär, einen waffen- und benutzenden Ingenieur-Waschbär, der irgendwelche Experimente und gehen, bla bla. Aber streng genommen ist das erstmal nur ein Waschbär, rein formal. Und durch die Handlung, also durch die Verfremdung, durch die Handlung, wird das zu dem Rocket Raccoon, den wir kennen?
Finde ich schwierig. Okay, aber ich lasse mich drauf ein. Ich will nur sagen, ich finde es schwierig an der Stelle, weil nie geklärt wird, ob er, also auch nicht von der Handlung, als auch von ihm selber, dass er ein normaler, normaler Waschbär wäre.
Du widersprichst auch gerade um des Widersprechens willen, oder?
Ja. Nee, tu ich nicht. Dafür haben wir zu wenig Informationen. Wir sehen ihn nicht Lebensmittel abwaschen. Er hat keinerlei Anzeichen von normalen Waschbären. Er geht nur vom Äußeren aus.
Du argumentierst gerade aber auch auf der Handlungsebene.
Genau. Tue ich nicht. Wo hat das was mit der Handlungsebene zu? Du argumentierst auf dem Äußeren. Wenn die jetzt gesagt haben, Rocket wäre ein Bleistiftanspitzer, würdest du auch sagen, ist das ein Bleistiftanspitzer und kein Android.
Aber ich
wiederhole auf der... Andersrum, als du gesagt hast, es wäre ein Android und kein Bleistiftanspitzer.
Auf der formalen Ebene. Kameraeinstellung, Einstellungsgröße, Schnitt, Aussehen der Figur an sich, ist er nicht verfremdet.
Genau. Nee, das stimmt. Weil er eine Person
ist. Siehst du? Das habe ich doch gesagt. Ja. Er wird
aber
nur auf der Handlungsebene verfremdet.
Genau, ja. Genau das, darum geht's. Also ja, C3PO ist auch nur auf dieser Ebene verfremdet.
C3PO ist leicht verfremdet, weil er aus Metall besteht, aber darüber kann... Leute, Ich schätze ja euren Brain Input super, aber das sind ja nur allgemeine Beispiele.
Ja, okay.
Also
ich stimme dem schon im Großen und Ganzen zu. Wie gesagt, nur das letzte Beispiel mit Rocket, das zwickt bei mir ein bisschen, aber ansonsten stimme ich dem zu.
Ja. Es gibt im Prinzip nur diesen einen Aspekt und da rollen wir jetzt endlich dahin, wo ihr die letzten 1 Stunde 40 Minuten auch schon hingaloppieren wollt. Es gibt im Prinzip nur diesen einen Aspekt, wo du ganz klar sagen kannst, das hat jedes Sci-Fi-Werk intus. Und das nennen Filmtheoretiker das sogenannte Novum. Der Begriff wurde in den 70ern vom Schriftsteller Darko Suvin geprägt. Das Novum bezeichnet das unmögliche Ding, die hypothetische Sache, deren Existenz vorausgesetzt wird. Ein Sci-Fi-Werk kann auch mehrere dieser Novums voraussetzen und hier trennt sich auch die Science-Fiction von der Fantasy. Der Unterschied zwischen Science-Fiction und Fantasy, beide haben ein Novum. Bei einem Sci-Fi-Werk wie Herr der Ringe habe ich auch ein Novum, weil da existieren ziemlich viele verrückte und abgefahrene Dinge. Der Unterschied zwischen Science-Fiction und Fantasy ist hier tatsächlich wirklich nur, dass Science-Fiction das Ganze technizistisch, ja, dieses Wort gibt's wirklich, erklärt.
Ja. Ja, das sehen wir, also ich finde, das ist mein Lieblingsbeispiel, das habe ich auch schon ganz oft erwähnt, ist halt der Fluxkompensator. So, ne, du im Prinzip passiert da was Magisches, die reisen durch die Vergangenheit. Und erklärt wird es nur damit, es gibt diesen Fluxkompensator. Ende der technischen Erklärungen. Ich als Zuschauer akzeptiere, das ist keine Magie, sondern der Fluxkompensator. Also ist das möglich.
Ja, und das du ist weißt ja im halt Prinzip einfach, so, er läuft mit Müll und damit ist gut.
Ja, ja, genau. Ne? Also Magie wird im Prinzip, das ist ja auch das, was Marvel macht, technisch erklärt. Wenn man sich die Avengers-Filme, die letzten beiden, anschaut, dann ist halt, sorry, aber Iron Mans Anzug ist, das ist Magie. Aber es wird gesagt, es ist Nanotechnologie, also ist Science-Fiction und nicht Fantasy. Ja,
also genau. Wie plausibel die Erklärung ist, ist hier tatsächlich zweitrangig. Also,
genau, das meine ich, ja.
Ja, Iron Mans Anzug wird mit Technik erklärt. Also ist es Science-Fiction.
Ja.
Doctor Strange zum Beispiel, der kann zaubern, das ist im Prinzip Fantasy.
Ey, das ist genau wie die Erklärung von Lichtschwertern halt auch einfach, ne? Da ist ein Kristall drin, der bündelt das Ganze, die Farbe entsteht aus den Emotionen, die du empfindest und deswegen kommt da ein Lichtstrahl raus. Was aber physikalisch halt wirklich passieren würde, nach den Gegebenheiten, die wir jetzt haben, sobald das Laserschwert im Prinzip rausploppt, würdest du in Flammen aufgehen.
Ja, aber der Film macht hier wenigstens einen pseudowissenschaftlichen Versuch, das zu erklären. Allein schon, dass wir hier über Sachen wie Kristall oder Lichtbündelungen reden, das ist schon eine technizistische Ästhetik, sage ich mal.
Genau, ja,
allein, dass das Wort Kristall und Lichtbündelung hier auftaucht, macht das zu Science Fiction. So einfach ist das.
Ja. Ja. Ja, sehe ich auch so.
Ja. Und wie ihr auch schon gesagt habt, Science Fiction ist ein absolutes Chamäleon. Das mischt sich extrem mit ganz vielen Genres. Action, Western, Komödie, Drama, Kriegsfilm. Du kriegst echt du kriegst echt bei jedem fucking Genre, jedes Genre hat sich schon mit Science Fiction gepaart. Das Einzige, was mir spontan nicht einfällt, ist Musical, aber da gibt's bestimmt auch irgendwas da draußen.
Och, mit Sicherheit. Ich google das währenddessen. Sci-Fi Musical. Hyperdrive. Nee, das ist ein Song. Da gibt's nur noch vor was. Oh, ich habe hier Bilder. Fanatical. Ja, es ist ein Sci-Fi Musical.
Ja, siehst du?
Ist aber, glaube ich, kein Film, es ist ein Bühnenstück.
Siehst du?
Aber auch Cats wird mir hier vorgeschlagen. Keine Ahnung, ich habe Cats nie gesehen. Ich weiß, worum es da geht. Gibt es eine Musical-Folge bei Star Trek? Wie sich das gehört für eine Serie aus den 90ern?
Nein, es gibt zwar einige Folgen, wo auch kurz gesungen wird, zum Beispiel bei Voyager, weil der Holodog sich sehr für Musik interessiert. Aber das sind immer nur ganz kurze Szenen und Episoden. Das ist Lichtjahre davon entfernt von einer Musical-Folge.
Stimmt, ich hab tatsächlich heute Mittag eine Folge, oder was gestern, heute oder gestern eine Folge gesehen, wo selbst Patrick Stewart ein Sauflied singt, weil er durch eine Kopie ersetzt wurde, aber
ja,
da wo deswegen kommt Riker ja drauf, das kann nicht Jean-Luc Picard sein. Der singt nicht.
Und weil Science Fiction so ein Chamäleon ist, schlägt, ich bin tatsächlich mit meinen Notizen schon fast am Ende, wir können gleich noch mega offen diskutieren. Der Autor Simon Spiegel schlägt vor, Science Fiction nicht als Genre zu bezeichnen, sondern als einen sogenannten fiktional-ästhetischen Modus. Zitat.
Okay.
Im Gegensatz zu einem Genre wie dem Western lässt sich die Science Fiction nur ungenügend durch ein Ensemble von semantischen und syntaktischen Elementen beschreiben. Was die Science Fiction auszeichnet, sind nicht eine spezifische Ikonografie oder ein typischer Plot, sondern ein bestimmter Typus fiktionaler Welten, wunderbare Welten, deren Nova wie wissenschaftstechnische Neuerungen aussehen, naturalisiert werden und so als Erweiterung der uns bekannten Welt erscheinen. Also das war jetzt etwas schwurbelig ausgedrückt, aber ich meine zu verstehen, was er meint, und ich stimme ihm da auch ein Stück weit zu. Man könnte argumentieren, dass Science Fiction kein eigenständiges Genre ist, sondern dass es eher ein Modus ist, den man auf andere Genres draufstülpt.
Ich hab auf jeden Fall schon mal Science Fiction eher als Werkzeug bezeichnet. Also mit der Aussage würde ich ihm jetzt recht geben. Ich gebe ihm weitestgehend auch recht. Aber ich finde, er macht einen Fehler in seiner Aussage. Und zwar trennt er Novum von Plot. Und das Novum ist für gewöhnlich entweder der Auslöser oder ein großer Teil des Plots. Mhm. Und deswegen finde ich persönlich und in meiner, naja, ich sag mal, Erfahrung, was Film schauen angeht und Film analysieren angeht, kann man Plot und Novum nicht voneinander trennen. Ich glaube, dass er da einen Fehler macht. Weil zum Beispiel, wenn man jetzt Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft nimmt und man nimmt das Novum raus, haben wir keine Handlung. Wenn wir Matrix nehmen und wir nehmen das Novum raus, haben wir keine Handlung.
Ja.
Das gleiche gilt für Flut der Karibik und so weiter. Also das Novum ist, egal ob es diegetisch, also innerhalb der Handlung passiert, oder außerhalb der, also exdiegetisch und nur die Handlung von außen beeinflusst, ist das Novum unweigerlich verknüpft mit dem Plot. Denn der Plot würde nicht existieren, außer, und das müsste man vielleicht trennen, bei Filmen wie zum Beispiel Inglourious Basterds. Weil da spielt die Ermordung Hitlers, was ja so die, also ich meine, ob es die Bastards jetzt gegeben hat oder nicht, spielt eigentlich überhaupt keine Rolle für die Science Fiction. Den Science Fiction Aspekt macht ja die Ermordung Hitlers im Prinzip aus. Die ist für den Plot fast irrelevant. Die hätte es nicht gebraucht.
Ja.
So, das ist natürlich geil und das rundet den Film so geil ab, aber das hätte es theoretisch nicht gebraucht. Da würde ich sagen, okay, also solche Filme, die gegen Ende Parallelwelten aufmachen, wenn du so willst, die müsste man davon absplitten. Aber ansonsten ist das Novum so krass mit dem Plot verbunden, dass man das nicht voneinander trennen kann.
Ja, das sehe ich halt auch so, weil ich finde halt auch, also ich muss dazu sagen, ich gebe dem Zitat von Fred auch teilweise recht. Ich gebe aber, also dieselbe Überlegung hatte ich auch gerade. Du hast schon vollkommen recht, das Novum ist halt wirklich nicht davon abzutrennen, weil das Novum ist, sagen wir es mal ganz ehrlich, das Novum ist der Kern der Definition der Handlung. dessen, was Sci-Fi versucht zu übertragen. Wenn Sci-Fi versucht, Drama zu übertragen, dann ist das Novum klar. Aber
kann alles sein.
Ja, ja.
Kann ganz viele verschiedene Sachen sein, das
ja,
Novum.
Ja, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, ein Sci-Fi-Genre, um das nochmal runterzubrechen ganz kurz, ein Sci-Fi-Genre alleine als eigenständiger Film zum Beispiel funktioniert nicht. Dafür müsstest du, wie gesagt, das Lehrbuch von einem Elektromechaniker verfilmen und daraus eine Story. Aber selbst wenn du es verfilmst, wenn das nicht, also sagen wir es mal so, die ursprünglichen oder die reinsten Sci-Fi-Filme, die wir haben, sind Lehrvideos. Alles andere, was eine Story darum erzählt, wie die Figur sich dabei fühlt und darauf kommt, dass jetzt zum Beispiel der Hyperraum so und so funktioniert, da haben wir das Novum, da haben wir die Handlung.
Ich glaube, ich stimme dir ja grundsätzlich zu, Richard, aber du konzentrierst dich da zu sehr auf den technischen Aspekt, der natürlich wichtig ist bei der Sci-Fi, aber ich bleibe da mal beim Beispiel The Handmaid's Tale, weil ich das, wie gesagt, auch gerade gucke. Die Handmaid's Tale hat überhaupt kein weltraumartiges, krass technisches Novum. Das Novum hier ist, wir haben eine Gesellschaft, wo plötzlich ein Großteil der Frauen unfruchtbar geworden ist.
Das haben wir bei Children of Men auch.
Ja, genau, ähnlich. Das ist, wenn man das zurückverfolgt, ist das im Prinzip auch ein Science-Novum, weil das ist halt Biologie. Ne? Mhm.
Ja. Ja.
Aber die Art, wie diese Vision gesponnen wird, sind nur gesellschaftliche und psychologische Überlegungen. Technik spielt bei The Handmaid's Tale überhaupt keine Rolle.
Okay.
Ganz im Gegenteil. Die Ästhetik der Serie wirkt sogar eher fast historisch.
Okay, Fred.
Aber das ist halt so gesellschaftliche Science-Fiction, die auch super geil und super spannend sein
okay,
kann.
Okay, warte, dann gebe ich dir einen Hybriden. Was ist mit District 9? Du hast die Technik.
Ja, das Novum ist, das Raumschiff ist gelandet.
Ja.
Ohne Novum kein Plot.
Ja, auf jeden Fall. Aber der eigentliche Plot dreht sich nicht darum, nur dass das Raumschiff gelandet ist, sondern der eigentliche Plot dreht sich darum, dass man sieht, wie die Aliens in unserer Gesellschaft halt klarkommen und dass sie halt als Aussätzige
behandeln. Genau, Raumschifflandung, keine Aliens, ohne Aliens kein Plot. Also
genau,
du
okay,
kannst das
ja,
Novum nicht vom Plot abtrennen.
Ja gut, aber trotz...
Ja, das ja. Ist halt, also wir versuchen hier ja gerade krampfhaft dieses
das Ding ist halt nur
Ergebnis
einfach, worauf ich hinaus möchte, dass das, was Fred vorher
einen Satz rein.
Warte ganz kurz. Das, was du aber gesagt hast, will ich darauf hinaus. Es gibt halt Filme, die das beide miteinander kombinieren.
Ja, und die gibt's zu Tausenden. Die gibt es zu Tausenden. Die Hybriden, die Mischformen, es gibt sie zu Tausenden. Ich will ja nur sagen, wir haben gerade mal wieder das Bedürfnis, und das ist zutiefst menschlich, dass wir ein Ergebnis haben möchten, dass am Ende der Gleichung ein Ist-Gleich steht und wir können so und so definieren, das ist so und jenes. Ich möchte da keine abschließende Antwort drauf geben. Ich finde das, was der Simon Spiegel hier vorschlägt, dass Sci-Fi gar kein eigenständiges Genre ist, interessant. Von manchen Leuten wird das so als Abwertung der Sci-Fi gewertet, so, nein, nehmt unserem Sci-Fi nicht den Status als Genre weg. Ich finde das überhaupt nicht als, ich empfinde das nicht als Abwertung, sondern das zeigt diese Diskussion, die wir jetzt hier auch nicht auflösen können, die zeigt einmal mehr, wie fucking vielseitig dieses Genre ist.
Ich finde immer, da muss man immer als Gegenargument sagen, zeig mir doch mal einen puren Sci-Fi-Film. Zeig mir doch mal einen puren Sci-Fi-Film, der nicht mit Action, Thriller, Thrill-Elementen oder Dramen oder Horror-Elementen auskommt.
Gibt's nicht.
Sci-Fi ist einfach ein Plus-Genre, ein Ansteck-Genre, was miteinander verbunden wird. Es gibt keinen reinen Sci-Fi-Film.
Ich bin ganz schnell fertig.
Sorry, da war gerade der Delay das Problem.
Wenn du dir als Paradebeispiel hier mal wieder Star Trek nimmst, es gibt Star Trek Folgen, die sind eher ein Actionfilm. Es gibt Star Trek Folgen, die sind eher ein Drama. Es gibt sogar viele Star Trek Folgen, die eher in die Comedy-Richtung gehen. Es gibt einzelne Star Trek Folgen, auch die Horror-Elemente haben. Da bin ich absolut bei Richard, sehe ich auch so. Sci-Fi ist ein ansteckend, modulares Genre. Das stülpt man immer auf was anderes drauf.
Das ist im Prinzip bei, das haben wir aber beim Actionfilm ja auch schon besprochen, Action hat fast das gleiche Problem, weil du in jede Handlung auch eine Actionsequenz einbauen kannst. Und aus dem, ich sag mal, langsam erzähltesten Drama der Welt durch eine Sequenz ein Action-Drama machen kannst. Also das ist, also dieses Modulare ist genreübergreifend, also genau wie Horror. Ich meine, wenn wir uns, das ist ein anderer Bereich, aber wenn man sich Games jetzt anschaut, du spielst zum ersten Mal, wie heißt das hier Nathan Drake, Uncharted. Hm. 75% des Spiels sind Action-Adventure und von jetzt auf gleich kommt ein Horror-Element rein.
Ja.
Ne? Das ist wie bei, wenn du Indiana Jones guckst, 75% sind Abenteuerfilme, von jetzt auf gleich kommt Fantasy rein. Ja. Oder Science-Fiction in diesem bescheuerten
Film. Obwohl ich aber auch finde,
und das ist so, was ich sagen will, ist, dass jedes Genre im Prinzip seine Modulation mitbringt und diese Modulation auf jedes andere Genre erstmal einsetzbar ist. Und die Definition, also die du vorhin vorgelesen hast, abgesehen von diesem, wie ich finde, brachialen Fehler, Plot und Novum voneinander zu trennen, ist durchaus sinnvoll, der Gedankenanschluss, den er da bringt. Aber die Idee des Novums ist halt etwas, das das Science-Fiction ausmacht und was die anderen im Prinzip nicht haben. So, jetzt funktioniert Sci-Fi als rein alleinstehendes Merkmal vielleicht nicht, das tun aber die wenigsten Genres.
Ja.
Siehe der Piratenfilm, der offiziellen Genre ist, aber Piratenfilm ist keine Handlung. Da geht es dann um Piraten, aber die müssen ja auch was tun.
Gutes Beispiel, sehr gut sogar.
Und deswegen, also ich finde schon, dass man das als Genre bezeichnen kann oder als Genre-Hybriden zumindest bezeichnen kann. Aber also diese Modulation ist einfach jedem Genre gemein. Und Sci-Fi ist da jetzt halt extrem. Aber das gibt dem Ganzen keinen Abbruch.
Sci-Fi ist dahingehend halt sehr wandelbar, weil zu dem, was wir auch vorher zu dem Actionfilm gesagt haben, klar, das gibt's auch, aber der Actionfilm hat so einen Weg darum gefunden, dass die Leute halt einfach wirklich stumpfe Explosionen, siehe jetzt sowas wie zum Beispiel Mad Max Fury Road, das ist zwar auch ein Sci-Fi-Film, der wird aber von vielen als Actionfilm interpretiert, einfach nur, weil es die ganze Zeit Krach-Bumm macht.
Als Autofahrfilm.
Ja, scheißegal, was halt bei, oder besser noch, The Raid. Besser noch The Raid 2. Einer der sagenhaft nach wie vor besten Actionfilme, die es halt gibt. Wenn man sich rein cool, an der Definition des Actionfilms halt dran hangelt, dann ist The Raid 2 ein sagenhaft guter Film. Ich habe den gesehen und fand ihn okay. Ich fand ihn sogar langweilig stellenweise. Aber wenn ich sagen muss, okay, wenn man das jetzt als Actionfilm betrachtet, dann ist der sagenhaft gut. Dann verstehe ich auch die Wertungen. Dann verstehe ich, dass Leute den auf Rotten Tomatoes und so 10 von 10 Sternen halt irgendwie geben. Ne? Ja. Aber kein anderes Genre, glaube ich, ist so ein divergenter Brückengeber wie das Sci-Fi-Genre. Weil du kannst über Sci-Fi kannst du ein Drama aufbauen, über Sci-Fi kannst du Action aufbauen, über Sci-Fi kannst du Thriller aufbauen, über Sci-Fi kannst du Horror aufbauen. Ja. Aber Sci-Fi alleine ist nur ein Teil des Brückenpfeilers. Das geht nur bis zur Hälfte und danach geht's nicht mehr weiter.
Ja. Wenn wir über Sci-Fi reden, dann muss natürlich auch unser Team Kirschwässerle zu Wort kommen. Wir haben ja unsere Crew in Süddeutschland, mit denen hin und wieder auch Folgen kommen, wo wir immer über so Sci-Fi-Tech-Themen sprechen. Und um überzuleiten, vielleicht zum letzten Thema, habe ich den lieben Fabio gefragt. Also ich kenne Fabio schon seit meiner Kindheit und er ist ein sehr, sehr kritischer Gucker. Er ist ein sehr kritischer Filmgucker, der meistens Filme eher scheiße findet. Er ist sehr schwierig zufriedenzustellen. Und ich habe ihn mal gefragt, was ist für dich ein guter Sci-Fi-Film?
Hallo, ihr Pfeifen. Was macht für mich einen guten Science-Fiction-Film aus? Also an erster Stelle steht natürlich die Story. Es muss eine geile Story sein. Meistens mit einem Ende, das einem überraschen sollte. Also dieser typische Aha-Moment, den man auch vielleicht von Outer Limits noch kennt. Und auch ganz wichtig ist Technik. Geile Technik, die es noch nicht gibt. Sehr geil durchdacht und die Konsequenzen, die daraus entstehen in der Gesellschaft oder was auch immer der Film halt zeigt. Das sind für mich die absolut wichtigsten Punkte. Habt noch viel Spaß und auf wieder Tschüss.
Okay. Wenn ich das kurz sage, Fabio steht auf Thriller. Fabio steht in erster Linie auf Thriller, aber den Sci-Fi-Aspekt, dass er sagt, er will was Spannendes haben, wo was Neues Technisches, eine neue technische Innovation halt drin vorkommt, das ist halt wieder die Brücke zu Sci-Fi. Aber eigentlich steht er auf Thriller.
Steht er auch, auf jeden Fall. Und also Fab ist so ein typischer Hard-Sci-Fi-Fan, wo ich mich auch dazu zähle. Ich mag es total, wenn man sich Zeit nimmt für die Sachen und die auch mal erklärt. Und dieser Aha-Effekt, der ist interessant. Bei guten Sci-Fi-Filmen hast du oft so einen super krassen Turn, der dann gegen Ende kommt, wo du plötzlich merkst, oh fuck, die Maschinen haben das alles eingeleitet oder scheiße, das ist alles nur virtuell oder scheiße, wir sind auf dem und dem Raumschiff, oh nein, der rote Knopf wurde gedrückt. So ein typischer Turn. Aber das ist halt auch nicht Sci-Fi-exklusiv, ne?
Nö, absolut nicht. Also da hat Richard schon recht, das geht eher in so eine Thriller-Richtung, dass man halt mit dem Ende überrascht. Das ist jetzt auch nicht Thriller-exklusiv, nur Thriller bedienen sich da sehr gerne dran.
Ja, aber jetzt frage ich mal euch. Erstmal Tobi, du als Erster, weil du gerade das erste Fenster bei mir in meinem Videochat-Programm von oben bist.
Fick dich, Fred!
Was ist denn für dich, in ein paar kurzen Worten, was ist denn für dich ein guter Sci-Fi-Film? Was muss der beinhalten?
Mir ist die Handlung da tatsächlich weitestgehend egal, weil es einfach so viele schöne Handlungen auf dieser Welt gibt. Ob es ein Typ ist, der sich in ein Handy verliebt oder ein Krieg der Sterne im wahrsten Sinne des Wortes. Ich finde es bei Sci-Fi super wichtig, also wirklich richtig, richtig wichtig, dass die ihre Idee zu Ende spinnen. Und damit meine ich nicht handlungstechnisch zu Ende, sondern jeden einzelnen Aspekt ihrer Idee zu Ende bringen. Deswegen, ich habe es heute schon ein paar Mal erwähnt, ich kann es nur jedem wärmsten empfehlen, sich The Expanse, oder ich, wie ich immer sage, Expanse, weil ich finde, auf Britisch klingt das schöner, anzugucken. Da ist das zum Beispiel so, da sind die ständig im Weltraum und da wird dieser Gedanke von wir sind im Weltraum zu Ende gedacht. Und zwar nicht wie bei Star Trek, da ist das alles überhaupt kein Thema, da gibt es scheinbar auf jedem Planeten Luft und die gleiche Gravitation.
Ja. Extreme Naturalisierung.
Genau, und das ist bei The Expanse nicht so. Das ist ein Ding, was ich an Sci-Fi-Filmen, also was Sci-Fi-Filme generell für mich ausmachen und schön finden, im Gegensatz zu Fantasy-Filmen ist. Bei Sci-Fi wird, also für gewöhnlich jetzt, ne, geht natürlich wie immer nicht für jeden Film, da wird eine Prämisse oder mehrere Prämissen werden gesetzt zu Beginn des Films, die lernst du auf unterschiedliche Arten und die musst du als Zuschauer immer im Hinterkopf behalten. Ob es jetzt ist, der Typ, mit dem du da gerade redest, auch wenn er aussieht wie ein Mensch, es ist ein Roboter, das musst du im Hinterkopf behalten. Wenn es so ist wie bei Expanse, wenn wir zu schnell fliegen, werden wir durch die Gravitation zerquetscht. Hm. Oder wir tragen Magnetschuhe und so ein Zeug. Also so dieses zu Ende Denken der eigenen Idee ist mir persönlich bei Sci-Fi-Filmen unheimlich wichtig. Und wenn ein Film das macht oder eine Serie das macht, wie zum Beispiel auch Upgrade, dann ist der für mich gelungen. Und ich hasse es, wenn sie es nicht tun. Wenn die das nicht zu Ende denken.
Bei Tobi höre ich da den Computerspieler raus.
Richard, was ist für dich, was muss ein guter Sci-Fi-Film für dich mitbringen?
Also ein guter Sci-Fi-Film muss für mich in die Dystopie, ehrlich gesagt, gehen, weil ich stehe auf sowas wie so Judge Dredd, also den neuen Dredd vor allen Dingen halt so, Blade Runner, Matrix, Mad Max, solche Sachen, The Road oder so. Oder Elysium, weil für mich ist Sci-Fi eigentlich immer, je mehr wir technologisch nach oben kommen, desto weiter kommen wir nach unten gesellschaftlich in diese dystopischen Verhältnisse. Und das ist das, was ein guter Sci-Fi-Film für mich halt irgendwie haben muss. Ich muss sehen, was nicht unbedingt, was im Space halt irgendwie so abgeht. Ich will sehen, was auf der Erde abgeht, Alter. Wenn die anderen die Technologie benutzen, um so gesehen normales Leben im Weltall zu leben, will ich sehen, wie geht's den Maden auf der Erde eigentlich? Wie zerfleischen die sich gegenseitig? Was ist eigentlich, wie entwickelt sich dieses Street-Smart-Sein halt weiter? Und das habe ich zum Beispiel bei Judge Dredd, also bei dem neuen Dredd von 2012 oder wann der, glaube ich, rauskam, da habe ich das halt sehr, sehr schön, oder den neuen Mad Max und solche Sachen. Das interessiert, mich interessiert immer mehr bei all dem Fortschritt, wie nach unten entwickelt sich eigentlich und wie funktionabel entwickelt sich der Bodensatz. Das ist immer das, was mich bei Dystopien immer sehr interessiert. Ey, doch, wirklich. Also auch bei Sci-Fi-Filmen.
Dann empfehle ich dir auch The Expanse. Dann ist das voll was für dich, weil es geht eigentlich nur darum. Also wenn du glaubst, die ganzen coolen, also die guten Star Trek-Filme waren eine Second-Hand-Galaxie, das ist dagegen, also das ist gegen Expanse, ist das Elysium. Und zwar nicht der Film, sondern die Stadt in dem Film.
Ja, weil das, wie ist gesagt, wirklich,
die spielen nämlich genau das zu Ende.
Bei mich interessiert sowas halt einfach. Ich finde sowas mega. Ich freue mich auch total auf hier von CD Projekt Red, hier Cyberpunk. bin ich megamäßig heiß drauf, weil ich einfach das so interessant finde, wie wirkt sich diese hohe Technologie im Prinzip auf das Ghetto, auf die armen Leute halt im Prinzip aus. Weil können die das besser nutzen, können die das schlechter nutzen? Nutzen die es im Prinzip smarter oder nutzen sie es eigentlich nur, also missbrauchen sie die Technologie eigentlich nur? Das interessiert mich viel mehr. Deswegen finde ich auch so solche Sachen wie Snowpiercer oder Blade Runner mega interessant. Weil das ist so eine, das sind auch die Aspekte, die mich bei Star Wars so reizen, dieses Prinzip der Second-Hand-Galaxie. Du kannst durchkommen, auch wenn du Street Smart, also wenn du verhandeln kannst, dann kannst du in dieser Welt überleben.
Cyberpunk, das Game, auf das ja alle gerade warten, ist ein super Beispiel. Cyberpunk ist ein Science-Fiction-Subgenre, das jetzt in der Film- und Games-Welt in den letzten Jahren nicht so krass vertreten war. Auch ein interessanter Vertreter. Nur um das Beispiel, gerade weil es plastisch ist, Cyberpunk hat als Subgenre auch ganz typische, ich sag mal, Plot, Plot-Prototypen. Mhm. Im Subgenre Cyberpunk ist es meistens so, dass so der einfache einzelne Mensch, der um sein Überleben in der überfüllten Großstadt kämpft, gegen die große, übermächtige Firma, die Company, kämpfen muss. So, die Welt wird regiert von übermächtigen, bösen, kalten Firmen und der einzelne Mensch in seinem Hochhaus, der kaum genug zu fressen hat, muss sich dagegen irgendwie behaupten. Das ist so typisch Cyberpunk. Mega geil.
Ja, finde ich aber auch toll, weil das sind halt auch so Sachen, die hier halt auch in Total Recall oder zum Beispiel auch in den Spielen, in Computerspielen halt Deus Ex Machina halt auch fortgeführt haben, dass jemand, der einen normalen Job hat, plötzlich in die Situation gebracht wird, sich mit diesen technologisiert erweiterten Menschen auseinanderzusetzen, die halt nicht wie er von der Regierung irgendeinen geilen Ultrascheiß gestellt gekriegt haben oder von der Firma, sondern irgendwo auf dem Schwarzmarkt sich so ich denke da immer so an das Beispiel von den Russen und den Amerikanern bei der Raumfahrt, dass die Amis halt irgendwie unzählige, gibt doch diese schöne Anekdote, die Amis haben unzählige Millionen Dollar dafür entwickelt, dass es einen Kugelschreiber entwickelt wird, der auch in der Schwerelosigkeit schreibt. Und die Russen schicken halt ihre Leute halt einfach mit einem Bleistift nach oben.
Was ein urbaner Mythos ist,
ganz
aber
genau,
grundsätzlich, die Story ist klar, ja.
Ganz genau, das ist so ein urbaner Mythos, aber das lässt sich halt auf so viele Aspekte halt irgendwie anwenden.
Ja.
Und gerade im Zeiten von Sci-Fi, weißt du, ich sehe halt auch online, sieht man halt dann halt auch solche Geschichten von irgendwelchen Kindern in Indien, die mit Lego-Stein und Lego-Technik halt irgendwie funktionierende fehlende Gliedmaßen bauen, also funktionierende artificial Hände und Arme und so eine Scheiße halt irgendwie bauen, nur mit dem technischen Verständnis dahinter. Und das finde ich macht ein Sci-Fi, das macht das Genre Sci-Fi für mich so interessant, weil ich sehen möchte, wie es eben nicht, ich mag dieses hochpolierte, mag ich zwar auch, aber ich mag es nicht so sehr wie das Dreckige. Die sich wirklich aus dem Schlamm dann da irgendwie rauskämpfen, das sehe ich sehr gerne.
Also um mein Ding noch zu adden, was für mich ein guter Sci-Fi-Film ist, das ist ein bisschen Add-on zu dem, was Tobi jetzt gerade schon gesagt hat. Für mich sind bei guten Science-Fiction-Werken zwei Dinge wichtig: Plausibilität und Konsequenz.
Ja.
Plausibilität, es muss nicht alles realistisch sein. Das kann es bei Sci-Fi ja sowieso nicht, weil wir viele Sachen nicht wissen. Aber die Regeln, die sich der Film in seiner Lore, in seinem Worldbuilding steckt, die muss er respektieren. Aber das ist ja im Prinzip bei allen Filmen so. Und Konsequenz, ich mag es, wenn solche Ideen zu Ende gedacht werden. Ja, also wenn so ein Ding bis ins Kleinste weiter gedacht wird, wenn du hast dieses eine Novum und du überlegst dann, wie sieht das aus? Wie kann das im Alltag? Welche Effekte hat das? Und das finde ich das Spannende bei Science-Fiction. Ideen, die einfach zu Ende gedacht werden. Und ich hasse es, wenn Ideen dann nicht zu Ende gedacht werden und oberflächlich bleiben.
Ja.
Ja.
Ja, ich weiß, was du meinst.
Ich finde das
auf der anderen Seite muss aber auch so ein bisschen Raum für Spekulation immer sein. Laserschwerter sind uns bis heute nicht erklärt worden.
Klar.
Und alles, was wir darüber wissen, kriegen wir auch nur mit durch Fantheorien.
Ja gut, das ist richtig, ne? Aber ja, es ist so ein bisschen bis zum gewissen Grad, also du kannst ja nicht alles erklären. So, wenn Star Trek sich jetzt da hinstellt und mir erklärt, der Warp-Antrieb funktioniert aus einem gewissen Balance zwischen Materie und Antimaterie, so, dann sitz ich jetzt da und denk so, geil, Technik. So, und dann denkst du 3 Meter weiter und denkst du, okay, das erklärt einfach gar nichts. Das erklärt einfach nichts.
Ja, vor allem die erste Frage,
davon, kommt, dass die mir nicht erklären, was Antimaterie sein soll.
Ja, ganz genau. Die erste Frage, die kommt aus welcher Antimaterie?
Ja, genau. Aber eben auch so, ja,
Antimaterie
okay,
gibt's, Leute, ne?
Ja, mag ja sein. Aber das, weißt du, so das erklärt mir einfach, erklärt mir diese Aussage gar nichts.
Natürlich.
Aber so, in der Handlung schon, und das ist cool.
Wenn die uns wirklich erklären könnten, wie das funktioniert, könnten wir das bauen und die Macher von Star Trek hätten den Physik-Nobelpreis.
Gene Roddenberry, Retter der Menschheit.
Ja, ja, aber da finde ich das dann schöner, dass solche Sachen wie zum Beispiel Futurama, die machen das halt besser. Dass du halt dann solche Abnormalitäten halt damit erklärt hast, dass der Professor halt zum Beispiel alles im Universum, was in irgendeiner Weise kompliziert ist, halt runtergebrochen hat aus die simpelsten Eigenschaften, weswegen er seiner Crew das immer erklären kann.
Gut, ja. Ich gehe jetzt einfach mal darüber hinweg, dass Richard behauptet hat, Futurama würde Dinge besser erklären als Star Trek. Das lassen wir jetzt einfach mal.
Das hat so, auch so ein bisschen wehgetan, ja.
Das lassen wir es einfach mal so stehen, okay?
Nein, ich sag nicht, dass. Du interpretierst das falsch. Ich sag nicht, dass sie das leichter erklärt haben.
Gesagt,
ich sag einfach nein. Besser. Nein, ich sage, sie machen es besser, aber sie machen es besser dahingehend, dass sie es den Leuten besser zugänglich machen. So, bam, fick dich.
Deine Mama. Ja. Ja, also abschließend Science-Fiction ein ultra spannendes Genre, Verzeihung, fiktional ästhetischer Modus, mega vielseitig, und wer sich da noch weitergehend interessiert und beschäftigen möchte, auch mit der Geschichte, mit Frühwerken, da gibt's unfassbar viel Scheiß, Mann. Da gibt's unfassbar viel geile Literatur und geilen Scheiß und sehr gute Filme, sehr gute Serien. Manchmal bin ich traurig, dass ich irgendwie so viel von dem Scheiß schon kenne und dass man da irgendwie selten überrascht wird. Aber hin und wieder kommt ja doch nochmal eine Perle wie die Expanse zum Beispiel.
Für mich persönlich die Orwell. Ich glaube, das wurde als Comedy-Serie gepitcht und dann hat einfach dann hat hier, wie hieß er denn?
Seth MacFarlane
hat einfach eine Sci-Fi-Serie gemacht. Das wurde als Comedy gepitcht und dann hat er plötzlich eine Sci-Fi-Serie gemacht.
Die Orwell startete als Star Trek-Persiflage und ist mittlerweile irgendwie geiler als das eigentliche Star Trek. Nichts gegen Picard. Wir reden irgendwann auch nochmal über die neue Serie Picard. Die ist schon ganz geil, hat aber auch Schwächen. Guckt euch die Orwell an, Leute. Guckt euch die Orwell an, besonders die zweite Staffel.
Welcher ist denn euer Lieblings-Sci-Fi-Film?
Guckt euch The Expanse an, Alter.
Tobi hat mir gerade
schon geschrieben. Mein neues Game of Thrones.
Ich guck mir The Expanse auf jeden Fall mal an. Mal ganz ehrlich, Jungs, was ist denn euer Lieblings-Sci-Fi-Film? Nicht Serie, Film.
Ich kann dir nicht sagen, welches mein Lieblings-Sci-Fi-Film overall ist. Das ist einfach zu viel Scheiß.
Ja.
Klingt jetzt cheesy, aber ich liebe alle meine Kinder. Aber ich kann dir sagen, welcher mein Lieblings-Sci-Fi-Film so der letzten 3-4 Jahre ist. Und das ist I Am Mother. Da geht es darum, dass in einer postapokalyptischen, völlig verwüsteten Welt, also so Terminator-esque, völlig verwüstete Welt, in der gar nichts mehr, der kein Stein auf dem nächsten mehr steht, sehen wir einen Mikrokosmos in einem Bunker, wo eine künstliche Intelligenz, ein Roboter, ein Kind versucht aufzuziehen. Ich möchte gar nicht mehr sagen, weil ich da nichts spoilern will. Das ist für mich persönlich so der geilste Sci-Fi-Film der letzten 3-4 Jahre. I Am Mother.
Ich habe ihn leider nicht gesehen. Ramona hat ihn im Kino gesehen. Die ist eigentlich, also mittlerweile schon, aber zu dem Zeitpunkt noch nicht so Sci-Fi-mäßig unterwegs. Die schwörte auch mega drauf und hat mir von der Handlung erzählt. Es ist so ein bisschen wie diese Grundidee von Horizon Zero Dawn, ne? Also die Grundidee der Backstory. So,
ja. Was nach der Apokalypse passiert, ja.
Genau, find ich mega spannend. Also ich glaube, der beste Sci-Fi-Film, den ich in den letzten Jahren gesehen habe.
Guck den mal, eigentlich müssten wir über den mal sprechen.
Ich wollte ihn tatsächlich heute gucken, ich habe es einfach tatsächlich vergessen.
Der ist noch
wirklich vergessen, ihn zu gucken.
Der ist noch sehr frisch, aber da wir aus geheimen Quellen wissen, dass der demnächst bei einem großen deutschen Streamingdienst für Umme guckbar ist, können wir den vielleicht bald mal in Angriff nehmen, sehr gerne.
Ja. Also ich glaube, da ich den noch nicht gesehen habe und Games nicht zählen und Serien auch nicht, würde ich sagen, ist es, glaube ich, Upgrade.
Kannst du kurz in 3 Sätzen sagen, worum es in Upgrade geht?
Ja, also vor Upgrade hätte ich übrigens Arrival gesagt, da wäre ich schon zu alt. Also in Upgrade geht es darum, dass jemand verletzt wird, bla bla, und dann halt eben über, ich sag mal, technische Verbesserungen sein Körper wiederhergestellt wird und er dann in einem mehr oder weniger Zwiespalt zwischen seinem Gedanken und der KI, die seinen Körper steuern, steht. Und die beiden versuchen, ja, so ein Rätsel zu lösen. Also die KI und er, die im selben Körper stecken. Der mega ist spannend.
Der ist querschnittsgelähmt und
das
durch
einen
KI-Chip kann er sich dann wieder bewegen. Und was daraus entspinnt, ist fantastisch. Ist ein Low-Budget-Film.
Ja. Ey, das ist ein Sci-Fi-Indie-Film und Upgrade ist sagenhaft gut.
Ein geiles Beispiel dafür, dass gute Sci-Fi-Filme kein großes Budget brauchen, sondern es kommt auf die Idee an und wie man die weiterspinnt.
Ja. Und in dem Fall sogar auf den Schauspieler, weil der spielt das echt gut, diese zweigesteuerte Art.
Du meinst, der Tom Hardy, das Tom Hardy Body Double.
Du meinst Tom Hardy der Low-Budget-Filme?
Ja. Richard, was ist dein liebster Sci-Fi-Film?
Ich habe zwei, ehrlich gesagt. Also mein liebster Sci-Fi-Film, also es fällt mir schwer, mich zwischen zwei zu entscheiden, weil ich da so gespalten bin, was meine Vorlieben angeht. Aber einer meiner Lieblings-Sci-Fi-Filme ist Her, definitiv. Ja. Einfach, weil er ganz unverfälscht den Menschen in dieser ganzen technologisierten Welt halt zeigt, mit seinen Ängsten, mit seinen Sehnsüchten, mit seinen Sorgen, den ich im Kino, ich bin ins Savoy gegangen, der lief nur irgendwie 2 Tage oder sowas, auf so eine typische Sneak Peek, und ich habe mir den angeguckt mit einer Freundin zusammen und ich war hin und weg von diesem Film, wie gut der halt wirklich war. Und welchen ich auch sehr, sehr mag, Blade Runner 2049. Aus dem einfachen Grund, weil er mir die Unwichtigkeit der Menschen in diesem ganzen Szenario nochmal so krass vor Augen führt. Durch seine Größe, durch seine Dunkelheit, weil das ist ein sehr, sehr dunkler Film phasenweise, und durch seine höhere Prämisse in der Interpretation, also dass halt mehr Wert auf den Fortschritt gelegt wird, als auf das, was wir, als auf das gelegt wird, was wir Menschen an Fortschritt selber noch leisten können, rein evolutionär. Ja. Also halt, dass die Evolution übergangen wird durch das technische Verständnis des Menschen, was schon pervers an sich ist. Und da finde ich halt, dass dieser Film, der war leider auch ein totaler Flop, aber die beiden Filme, das sind meine beiden absoluten Lieblings-Sci-Fi-Filme, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Obwohl ich auch hier Upgrade und Co. mag ich auch sehr, sehr gerne, aber Her und Blade Runner 2049 sind halt wirklich solche Sachen, wo ich sage so, ey, ohne Scheiß, das ist schön anzusehen und die sind einfach geil. Guckt euch die mal an, wirklich. Ja. Also auch alle Filmtipps, die wir gerade mal so gesagt haben. Guckt mal Fritz Lang, guckt mal Metropolis, ganz ehrlich.
Ja, ja, Blade Runner auch übrigens ganz klassischer Cyberpunk, diese Welt, die der aufbaut.
Ja, ich stehe da total drauf. Ich finde das total geil. Diese ganze, dass es noch in dieser Welt die ganze Zeit regnet und dass alles, was halt irgendwie gezeigt wird, was auch so klimawandeltechnisch halt irgendwie vorangegangen ist, dass du halt in so einem Blitzschlag halt irgendwie nur siehst, kurz Licht in der Welt halt ist und du siehst, dass riesige Blockaden aufgebaut wurden wegen des steigenden Meeresspiegels und sowas. Also dieser Film, der handelt halt so globale Probleme in so einem Augenzwinkern, in so einer Szene, ganz kurz, in so 2 Bildern, ganz kurz handelt der das ab, halt so, ja, wir haben Scheiße gebaut, ja, so ist es jetzt, ja, deal with it. Und das bringt so diesen Tonus von diesem Film halt so geil rüber, und das liebe ich so sehr, weil genauso wird's wahrscheinlich auch in der Realität passieren. Ich bin, was das angeht, sehr pessimistisch.
Gut, Leute, dann schaut euch eure liebsten Sci-Fi-Filme und gerne unsere Filmtipps auch nochmal an. Macht euch da mal ein paar Gedanken. Schreibt uns gerne auch im Hörerfeedback, was für euch gute Sci-Fi-Filme sind, was vielleicht auch schlechte Sci-Fi-Filme sind. Bevor wir zum Hörerfeedback kommen, habe ich noch ein paar wichtige Infos. Unsere Tourtermine im März wurden wegen Corona leider verschoben. Nicht abgesagt, nur verschoben. Behaltet erstmal eure Tickets. Die Termine werden im Herbst diesen Jahres nachgeholt. Dann, das haben wir am Anfang schon gesagt, werden wir bis auf Weiteres hier im Lockdown, in unserer häuslichen Isolation, versuchen, einen wöchentlichen Rhythmus aufrechtzuerhalten, die Kack- und Sach-Corona-Quarantäne-Content-Initiative. also wir hören uns dann nächste Woche schon. Dann noch eine Info, das haben wir auch in der letzten Folge schon gesagt, das wunderbare Projekt Quarantänehelden.org, wo man Hilfe anbieten und auch anfragen kann, hat einen Podcast gestartet, in dem wir auch zu hören sind, Quarantänehelden. Abonniert das mal in eurer Podcast-App. Und wir sind während dieser schweren Zeit für euch auch im Premium-Kanal super aktiv, im Kack- und Sach-Premium-Kanal, wo ihr Zusatzinhalte hören könnt. Da werden wir in den nächsten Tagen eine wunderbare Folge releasen, wo wir über Brettspiele sprechen.
Ja, Mann.
Richard, warum lachst du?
Ach, nur so.
Es war ein Experiment.
Es war ein Zuschauerwunsch und ich weiß nicht, wie gut wir das erfüllt haben. Ich habe die Folge noch nicht gehört, ehrlich gesagt. Ja,
ich auch nicht.
Die wird jetzt in den nächsten Tagen. Die Folge kommt in den nächsten Tagen bei uns im Premium-Kanal. Das war ein Experiment. Wir haben über das Thema Brettspiele gesprochen, weil das ja gerade sehr aktuell ist. Und auf Wunsch der Hörer haben wir diese Folge zu sehr spätem Zeitpunkt nach dem Konsum von zuckerhaltigen Produkten aufgenommen. Und wir hören mal ganz kurz rein.
Yeah. Ich sag Ass, Piepe, Boop, ha, ha, ha. Du sagst Bube, Dabbe, König, ba, ba, ba.
Das war gar nicht schlecht.
Das war der Shit, Alter.
Zum Glück haben wir das aufgenommen, Mann.
Ach so.
Das war echt hitverdächtig, Mann.
Das kommt uns jetzt so vor. Wenn ich das dann nachhöre, schmelze ich. Nee, dann schäme ich mich in Grund und Boden.
Das war Capital Bra-esk.
Ey, das
war etwas, mit dem Stefan Rapp in den frühen 2000ern Millionen gescheffelt hätte.
Ja, okay. Oh,
Scheiße, Gott, das ist ja noch viel schlimmer, als ich dachte.
Ja, auf jeden Fall. Wenn man das jetzt halt nur besoffen hört, dann ist das auf jeden Fall ziemlich schlimm.
Ich sag Bube, Dame, okay. König, bla bla bla. Ja. Also im Premium-Kanal kriegt ihr auch vielen intellektuellen Shit. Die Folge war mal ein Experiment und ist einfach super random und super witzig geworden. Genau, wenn ihr den Premium-Kanal hören wollt, könnt ihr das ab 3 Euro/Dollar im Monat entweder bei Patreon oder Steady. Geht einfach mal auf kackundsach.de, da ist das verlinkt. Und damit kommen wir jetzt zum
Hörerfeedback.
Ich habe extra länger gemacht, Tobi. Was war das?
Ich auch. Ich habe noch so nachgebrummt.
Achso, das klang halt wie so ein unterdrückter Rülps.
Ist nicht so leicht, das zu synken über Videochat, ne?
Überhaupt nicht. Ist mega kacke, ey.
Thea schreibt, hallo ihr drei. Ich höre soeben eure Quarantänehelden Podcast-Folge über Mulan und ganz zu Beginn bei eurem üblichen geliebten Quatschgelaber sagt Richard, er wäre wegen seiner Filmkritiker-Vergangenheit und des Monokels der Monopoly-Mann der Filmwelt. Da haben wir halt gescherzt darüber, dass Richard mal Filmkritiker war. Zeit, um über den Mandela-Effekt zu reden. Dieser steht für das Phänomen kollektiv falscher Erinnerungen und der monokeltragende Monopoly-Mann gehört dazu. Er hat nie ein Monokel getragen. Oh. Dennoch erinnern sich ganz viele Leute an genau das. Ich dachte, das wäre eine Erwähnung wert und dieses Phänomen ist generell sehr interessant. Ich grüße euch, bleibt gesund, Thea.
Oh mein Gott, der hat recht.
Ha.
Hat er
nie ein Monokel getragen?
Nee.
Okay, krass.
Ich hätte schwören können, der hat einen Monokel.
Das ist super abgefahren. Den Mandela-Effekt, ich glaube 2003 wurde der benannt, der ist benannt nach Nelson Mandela und zwar super abgefahrene Story. Nelson Mandela ist 2013, wenn ich mich nicht irre, gestorben. Mhm. Also relativ spät jetzt, sage ich mal, in den letzten 20 Jahren, in den letzten 10 Jahren. Aber es gab wohl bei Umfragen ganz viele Leute, die glaubten, sich an eine Beerdigung in den 90ern zu erinnern, bei der Nelson Mandela schon beerdigt wurde. Die konnten sich teilweise an die Farbe des Sargs erinnern und an irgendwelche Details aus dieser Beerdigung, obwohl es nie stattgefunden hat.
Heftig.
Das ist echt schräg.
Ja, und krass, der Monopoly-Mann hat, also wir haben dir ja auch nicht widersprochen. Ich habe da jetzt auch nicht widersprochen beim Monopoly-Mann, aber er hat nie einen Monokel getragen.
Nee, ich google das ja gerade. Das ist tatsächlich logischerweise im Internet ein Phänomen, das schon aufgefallen ist. Es gibt ganz viele Leute, die sich so verkleiden oder einen Film, wenn auf den referiert wird, grundsätzlich mit Monokel, aber auf dem Spielbrett selbst und auf den Karten kein Monokel. Gar nichts. Also der Original, wie heißt er, Mr. Pennyworth oder so, der hat ja. kein Monokel. Nee.
Scheiße.
Gehstock, der Monopoly-Mann hatte nie Monokel.
Nee.
Ach krass, das nee, ist immer sowas Adaption. Vielleicht, was man den Leuten halt gerne zudichtet, was sie halt, was man gerne möchte, was sie gehabt hätten, aber nie hatten.
Das ist der Mandela-Effekt, Mann. Voll geil.
Das ist ja ich wusste gar nicht, dass das irre. Beschrieben ist, dass es dazu wirklich betitelten Effekt gibt. Das ist ja krass. Geil.
Ja, danke Thea.
Ja, definitiv.
Dann schreibt Mareike: Hi Jungs, ich wollte mich jetzt auch mal bei euch bedanken. Die Corona-Zeit ist echt nix für gesellige Menschen wie mich. Ich höre euch schon seit Wochen auf Dauerschleife, auch wenn ich schon alle Folgen kenne. Daher war ich auch sehr froh zu hören, dass ihr uns wieder in einem wöchentlichen Rhythmus beglücken werdet. Seit gestern bin ich für 2 Wochen in Quarantäne, weil mein Papa positiv auf Corona getestet wurde. Ohne euch wäre ich also wahrscheinlich spätestens gestern lachend in die Kreissäge gerannt. Nach den letzten Folgen kam mir der Gedanke, dass ihr vielleicht meine imaginären Freunde seid. Ich hatte keinen Ball zur Hand, schreibt sie. So genug der vielen Worte, vielen Dank, macht weiter so. Hashtag Team Tobi.
Ja. Du hast zwar gesagt Team Tobi, aber Team Richard kann ich so gut verstehen. Für mich ist es, nee, wirklich, für mich ist es, also ich habe zwar auch so Phasen, wo ich die Stubenhockerei sehr, sehr mag, aber derzeit muss ich auch sagen, dass die Quarantäne oder halt diese Isolation mir auch echt zu schaffen macht, phasenweise. Weil einfach ich gerne Leute sehe, ich gerne ausgehe, ich gerne essen gehe halt auch irgendwie und einfach auch irgendwann, ich fühle mich überkompensiert. Ich habe keinen Bock mehr zu Hause zu sitzen und zu spielen, ich will raus.
Du meinst unterkompensiert? Nee, du kannst ja nichts ausgleichen.
Ich hab zu viel von dem, weil weißt du, was manche Leute mal scherzhafterweise sagen, so ey, wenn Corona vorbei ist, machen wir erstmal ein paar schöne Tage zu Hause am Arsch. Ich werde wahrscheinlich 3 Tage nicht zu Hause sein.
Ich glaube, Tobi und ich kommen ganz gut mit der Stubenhockerei zurecht,
ja,
oder?
Ja. Also ich muss sagen, mich stresst das ein bisschen.
Ihr seid ja auch langweilig.
Dass in meinem Wohnzimmer mein Arbeitsplatz jetzt ist, das finde ich ein bisschen doof. Aber alles, also ein bisschen doof ist gut. Ich kann schwer abschalten. Aber ansonsten, ey, ich habe das Dragon's Dogma Remake gerade gezockt. Das war mega. Ich werde Karfreitag damit verbringen, Civilization mit ein paar Jungs zu zocken. Das langweiligste Spiel auf diesem Planeten. Das wird großartig. Ich komme damit klar.
Ich zock gerade auf der Switch Mario und Rabbids Kingdom. XCOM für Arme. XCOM für kleine Kinder.
Geil. Mir ist grade, ist das gut? Ich spiele gerade Doom und Arkham Knight. Ich finde es mega geil, aber trotzdem, es ist immer so dieses, ich bin so ein Mensch, ich spiele halt gerne, um mich damit zu belohnen. Und derzeit habe ich nicht das Gefühl, dass ich so viel geschafft hätte, dass ich mich damit belohnen darf.
Ich spiele halt gerne, um mich von Dingen abzulenken, wie zum Beispiel von allem.
eine super interessante Zuschrift haben wir von der Christina. Auch ich habe mich viele Jahre gefragt, warum man denn englische Namen manchmal so ungewöhnlich abkürzt. Wir haben uns in der letzten Folge bei Castaway gewundert, warum Dick eine Abkürzung für Richard sein soll. So, Christina hat da eine Theorie. Sie schreibt, bis ich zufällig mal von einem britischen Rhyming-Slang gehört habe, den Londoner Gangster in 1800 oder so verwendet haben. Dieser Slang hat zwar nicht direkt etwas mit den USA zu tun, aber mir ist aufgefallen, dass der Name gekürzt wird und dann gereimt. Richard, Rick, Dick. William, Will, Bill. Robert, Rob, Bob. Und, das habe ich in der Originalfassung von Eine schrecklich nette Familie gehört, Margaret, Maggie, Peggy. Warum oft Jack für John genommen wird, weiß ich trotzdem nicht, ist aber alles nur meine Theorie, müsste man halt alles mal googeln, schreibt sie.
Vielleicht wegen Jonathan?
Das ist John, tatsächlich
Jonathan,
gar nicht so
Jack.
Blöd.
Also, dass das halt so zusammengezogen wird vielleicht? Ich muss sagen, von ihrer These, die sie da rausgefunden hat, davon habe ich noch nie gehört, aber es klingt mega interessant.
Aber pass mal auf, ich habe davon auch schon mal gehört, das ist nicht nur auf Gangster beschränkt, sondern das ist der sogenannte Cockney-Slang. Das sind so die Arbeiterviertel in London. Die Cockneys hat man die früher genannt oder nennt sie teilweise noch heute so. Und die haben einen super skurrilen eigenen, ich sag mal, Dialekt oder einen eigenen Slang entwickelt, wo die Worte miteinander austauschen, die sich reimen. Das ist super weird. Die benutzen ein Wort, das sich auf Treppe reimt, um Treppe zu sagen. Es ist mega schwierig, das zu verstehen und zu checken.
Wird eindeutig Zeit, dass wir mal über den Film Snatch sprechen.
Ja, stimmt.
Ja.
Sie schreibt Hundis, außerdem, was? Hundis.
Sie schreibt außerdem, Fun Fact am Rande, die Russen haben auch komische Spitznamen, zum Beispiel Alexander heißt Sascha, Eugen heißt Schenja, Heinrich heißt André. Aber warum das so ist, konnte mir bisher keiner erklären. Ich bin seit Jahren Fan und Patreon, großes Lob und liebe Grüße auch an die Pforzheimer. Vielen Dank für viele Stunden Unterhaltung, eure Christina.
Ich kenne nur aus dem Polnischen oder auch Russischen, ich weiß es leider nicht, nagelt mich darauf bitte nicht fest, aber einer meiner Kunden bei Beiersdorf, der hieß auch Piotr. Piotr, und Piotr auf seinen Namen angesprochen, meinte auch zu mir, ja, das ist das polnische Peter.
Ach so, ja, aber gut, das gibt ja noch Sinn, das hat ja wenigstens denselben Anfangsbuchstaben.
Ja.
Ja.
So wie Frederik, also mein Name ja im Prinzip das englische Friedrich ist.
Ne? Stimmt, ja.
Ja. Von was kommt Tobi? Tobi.
Tobit.
Tobit, ja.
Was ist das denn?
Aber das heißt irgendwie Gnade Gottes oder sowas. Das ist kein Scheiß.
Meine beiden Vornamen heißen der Starke und der im Wald Lebende.
Das Zweitere glaube ich dir sofort, du scheiß Einsiedler.
Ja. Der also für alle, die es nicht wissen, jetzt werde ich es endlich mal offenbaren. Ich habe tatsächlich zwei Vornamen. Ich heiße ja Richard Ohme mit zweiten Vornamen Horst. Das ist Familientradition bei uns. Also heiße ich tatsächlich eingetragen in meinen Personalausweis auch Richard Horst Ohme. Und Richard Horst bedeutet halt in seiner Namensübersetzung der Starke und im Wald Lebende.
Der sexlose Eremit.
Nee, Mann. Ich habe Sex mit allen Baumstämmen, die ich finde, Mann.
Also kurz
ich bohr mir die sanft.
Ich habe das jetzt gerade mal gegoogelt. Tobias ist die griechische Form des hebräischen Namens Tuvia und das heißt halt eben Gott ist gnädig.
Ui.
Geil.
Also mein Name ist die griechische Version eines hebräischen Namens. Das ist kein Zufall.
Na gut, Frederik oder Friedrich heißt der friedlich Herrschende, voll langweilig. Aber im Geiste von Jean-Luc Picard.
Der friedlich Herrschende, hast du dir jemals eine unserer 130 Podcast-Folgen angehört? Fried, das kommt schon hin.
Der Gewaltherrscher.
So friedlich ist Picard auch nicht. Ich habe ihm heute Mittag noch dabei zugeguckt, wie er Klingonen verprügelt hat.
Ja.
Ui.
Aber
Alarmstufe rot.
Picard ist zum größten Teil friedlich, genau wie Fried. Fried prügelt auch nur, wenn er zufällig keine Hose anhat und sein Ding gerade in der Hand.
Gut, aber das Leute. Ist ein völlig anderes Thema.
Damit kommen wir jetzt.
Aber dann fängt er auch erst an zu prügeln, sonst macht er das auch nicht.
Damit kommen wir jetzt feierlich zu den Apple Podcast Rezensionen. Leute, bisschen mehr Motivation bitte.
Da fehlt mir echt die Power.
Es ist nicht dasselbe über Videochat, oder?
Nee, überhaupt nicht. Ich habe auch neulich schon Leute in unserer Fangruppe gefunden, die das BWA ausgeschrieben haben als PFA, also PFA und nicht BWA. Ihr
Barbaren.
Weil BWA hat viel mehr Kraft als PFA. Wir packen doch nicht Kraft in etwas rein, was zufällig zwischen unseren Zähnen rausdrücken. PFA.
Nein, wir gut, machen dass du es gerade. Richard, gut, dass du es gerade sagst. Kann man mal gerne wieder erwähnen. Kommt in unsere Facebook-Fangruppe, die Fans von uns gegründet haben. Die heißt Kack und Sach Fans. Super gute Gruppe.
Ja, ist echt cool.
Ja, gibt uns Bewertungen bei den Apple Podcast App Dingsbums. Da schreibt zum Beispiel Donkey Kong 134689. 4 von 5 Sterne geht. Er schreibt, habe schon bessere gehört, aber er ist sehr interessant.
Okay.
Geil. Vielen Dank.
Aber immerhin 4 von 5, also 80%.
Ich wollte gerade sagen, immerhin hat er sich zu 4 Sternen hinreißen lassen. Das spiegelt irgendwie das geschriebene Wort wieder, aber ey, danke.
Doch, natürlich. Also das Prädikat interessant ist schon recht wertvoll.
Du, ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, nee, das Prädikat interessant ist laut Captain Fantastic das verbotene Wort. Wer sagt interessant, kann auch gleich sagen Scheiße. Nee, ich finde einfach...
Was ist ein Wichser, dieser Captain Fantastic?
Ich liebe den Film. Aber das Ding ist halt auch einfach, wir wissen nicht, was das für ein Typ ist. Vielleicht bebt der gerade innerlich. Vielleicht ist das genau der Typ, der neben mir steht, weil ich habe immer das Glück, bei Konzerten genau neben den Nulpen zu landen, die mich selbst in der Stage-Area darauf ansprechen, ich soll doch nicht so hoch springen.
Was? Also dann nicht sehen.
Ja. wo du aber weißt, okay, der steht zwar, der bewegt sich aber nicht, also bebt der wahrscheinlich innerlich. Vielleicht ist er ja auch so ein Typ.
Im Kino sind wir dann dafür die Spießer, die andere ermahnen, sie sollen nicht so laut auf dem Popcorn rumkauen.
Mega,
ich hasse das auch. Leute, die reden oder viel zu laut Popcorn essen.
Ja, Richard hat mal Leute im Kino angepinkelt, weil sie zu laut gegessen haben. Aber dazu ein andermal.
Nicht, weil sie zu laut gegessen haben, weil sie laut waren.
Gut, dann gibt uns Dorenaut eine 5 von 5 Sterne Bewertung und schreibt die besten Kackgeschichten, wo gibt. Jeder Z-Promi macht heutzutage seinen eigenen beschissenen Podcast. Doch seitdem ich euch entdeckt habe, quasseln mich Reinhard, Tom und Franz praktisch jeden Tag im Auto zu. Herrlich. Warum ist der Podcast so kaktastisch? Nur hier erfahrt ihr, wie Tinky Winky die Dipsy in Lalas Po steckt oder wie gut man auf dem elektrischen Stuhl so abzappeln kann. Weiter so. Grüße gehen raus an meine Freundin, die immer noch mit den Augen rollt, wenn ich so begeistert von euch erzähle.
Ja, cool, danke.
Das ist die Magie der Homegrown Podcasts.
Ja, stimmt. Wir haben kein Promi. Okay, wir hatten vor kurzem Doug von SDP, aber wir sind keine Prominente. Wir sind relativ unansehnlich und unbekannt, aber haben uns durch unser eigenes Homegrown Podcast Projekt jetzt in den Olymp geschossen.
Ich muss dazu sagen, wir sind ja auch einer der wenigen Podcasts, die nach wie vor ohne größeren Support das Ganze ja auch machen. Also
du
das
meinst Support durch ein Label oder durch eine Firma?
Genau, durch ein Label, durch eine Firma. Das sind halt wirklich
unabhängig
nur wir drei und wir spielen halt auch mittlerweile bei den, also in der Mittelschicht sind wir oben angesiedelt. Und das ist, glaube ich, was uns auch so gutherzig halt auch irgendwie macht. Also wir sind so die Underdogs, die gerade die immer noch die Szene aufmischen. Das ist
ja
schön.
Wir sind halt ein Independent-Produkt. Also dank unseren Hörern, die uns bei Patreon und Steady unterstützen, so wir sind so der Kurt Cobain, der mit Heroinspritze noch zwischen den Zehen Backstage in der Ecke liegt. So, das sind wir.
Ey, das wird sich auch nicht ändern. Ich warte immer noch auf den TAF-Bericht, wenn wir mal einen Podcast-Preis irgendwas Wichtiges halt irgendwie bekommen und TAF dann irgendwo bei uns in der Ecke steht und Tobi dabei filmt, wie er halt besoffen irgendwie auf dem Boden liegt. Darauf warte ich ehrlich gesagt noch. Dann weiß ich, dann haben wir es geschafft.
Genau. Eine Rezension habe ich noch von Jan 10101. Das ist binär bestimmt eine Beleidigung gegen uns. Er gibt 5 von 5 Sterne. Er schreibt, sollte man gehört haben. Erstaunlich, wie gut dieser Podcast ist, auch wenn man vorher an einem Thema nicht so interessiert ist, lohnt es sich, die Folgen zu hören, da es immer spannend, informativ und kaktastisch ist. Bitte mehr Fred-Imitationen von Richard. Grüße an Sebastian K. Hashtag Team Richard.
Ich kann das immer nur machen, wenn Fred solche Sachen macht, wie hier Team Drechle oder solche Sachen.
Was hat das auf sich mit diesen Fred-Imitationen?
Ich weiß es nicht. Ich glaube ehrlich gesagt, das hat was damit zu tun, dass wenn du ins Schwäbische abdriftest oder halt wie mit dem Curry-based Robot, dass ich mir halt einfach einen Spaß draus mache und dass das dann halt dahingehend eskaliert. Das passiert leider Gottes, wenn wir uns so drei sehen, passiert das relativ häufig, aber wir zeichnen das selten auf.
Ja. Na gut, liebe Leute. Hören könnt ihr uns, das wisst ihr bereits, bei Spotify, seit kurzem auch bei Deezer und in jeder Podcast-App, die ihr euch so wünscht und runterladet. Folgt uns unbedingt bei Instagram, Facebook, Twitter und YouTube. Unterstützt uns außerdem, indem ihr unseren Premium-Kanal abonniert mit noch mehr kaktastischen Inhalten. Schaut dafür bitte mal vorbei auf kackundsach.de. Da ist auch das Kontaktformular, mit dem ihr uns direkt anschreiben könnt, wenn was auf der Seele brennt. Bitches.
Im Übrigen, die Leute, die sich noch vielleicht ein bisschen unsicher sind, ob sie über Patreon uns Geld geben sollen, das, was ihr gerade erlebt während der Quarantäne, während Corona, das ist gerade Fulltime Live. Oder die Demo, besser gesagt.
Ja, also dass wir so viel Zeit investieren können in so krasse Inhalte und in so kaktastische Analysen, können wir tatsächlich nur machen, weil ihr uns so geil unterstützt und uns hartes Geld gebt. So ist es halt.
Ja. Ne?
Na gut, aber lassen wir es für heute dabei besein, ziehen uns alle in unseren Borg-Alkoven zurück, wir replizieren uns alle jetzt noch ein schönes Abendessen. Ich hoffe, eure neuronalen Windungen glühen. Ne? Wir verabschieden uns.
Sehr.
Und guckt auch mal wieder bewusst Sci-Fi. Richard, Tobi und Fred sagen
Tschüss.